Rüdiger.
Ja, Bernie.
Mach doch bitte die Kerze wieder an.
Ja, Bernie.
So verdammt dunkel hier.
Sehr dunkel.
Ja. Weißt du, was ich dir erzählen wollte?
Was, Bernie?
Ich habe letzte Woche mit Jörg Kachelmann telefoniert.
Okay.
Wegen einem anderen Podcast.
Ja.
Und er hat sich ziemlich ausgelassen über so Corona-Leugner und ist eh so ein bisschen auf so einem Anti-Schwurbler-Kreuzzug. Und hat er mir was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, was ihn an Deutschland so ankotzt, ist, dass dieses Land so verdammt abergläubisch ist. Er hat gesagt, Deutschland ist eins der abergläubischsten Länder auf der ganzen Welt.
Das glaube ich sofort.
Was ist der Brennerpass hier? Hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier. Hast du richtig Spaß?
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er, the man without fear, the many-faced actor. Er sieht in letzter Zeit gerne Männern beim Sex zu. Sorry, wollte ich nochmal mit reinnehmen, war so gut beim letzten Mal.
Ist okay für dich?
Ist okay. Gut. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker. Der Mann mit der reizlosen Kimme der Hauskatzen. Dompteur und Carsharing-Connoisseur. Der Bürgermeister von Deddington City. Er ist Mobilist und Militarist. Er ist aber auch Pornfree und Pesketarier und laut Sekundärliteratur der gruseligste Mann im Internet. Der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie. Gerne stimmt vielleicht gar nicht. Oft.
Sex und mit Männern?
Ja. Ja. Es hat sich so ergeben.
Auffällig oft.
Auffällig, verdächtig oft.
Okay.
Gesponsert wir, wie immer, sind von der Imkerei-Peschel-Biederer in Laberweinting.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Ja, das kam jetzt nicht so powerful rüber wie intended, das war Baby Yoda.
Das war Rosemary's Baby.
Rosemary's Baby Yoda.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Neuer Star Wars Spin-off.
Ja.
Am Freitag geht's weiter, glaube ich, mit Mandalorian Season 2. Und I highly recommend dir und deinem Sohn, dir Season 1 im nachträglich hinein zu pfeifen.
Okay, mein Sohn hat natürlich schon gefragt, aber wir sind noch mitten in den Clone Wars.
Ja, das macht nichts.
Das macht nichts.
Aber jetzt dieses jede Woche eine neue Folge zusammen experiencen,
ja, das wäre schon
Familiengefühl
was, ne?
Und auch für unser Podcast-Gefühl schon.
Okay, Ben, ich sehe schon, das. Okay, it's on.
Aber du musst in einer Woche jetzt die Staffel 1 bingen.
Wie viele Folgen?
Ich weiß nicht, 8 oder so, aber die dauern nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten.
Ach so, ja. Dann werde ich meinen Jungen mal heute überraschen.
Okay. Gut. Den letzten Tag von der Schule zu Hause, ne?
Natürlich, ja.
Du sagst, der hätte Corona und in Wirklichkeit der guckt sich am Ende.
Nein, der hat Halsweh. Wir lassen ihn sicherheitshalber zu Hause.
Genau.
Oh je.
Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für alle, die gespendet haben. Ihr könnt ebenfalls spenden unter Bernie Meyer. bernie.meyer@gmail.com, das ist die PayPal-Adresse, oder mir auch einfach schreiben, wie ihr am besten spenden könnt. Unser Thema heute ist Grusel. Das hat natürlich damit zu tun, dass Halloween vor der Tür steht. Und wir haben aber dafür auch ein Rewatchable gemacht.
In der Tat.
Mit Halloween, dem Originalfilm von John Carpenters Halloween, um genau zu sein, von 1978.
Ja.
Dem Film, mit dem Jamie Lee Curtis ihren ersten Durchbruch hatte als Scream Queen. Den zweiten hatte sie dann eher als Charakterdarstellerin, ein bisschen später.
Okay.
Genau, sie war da lange festgelegt auf diese Rolle auch, aber dazu später. Wir beginnen mit Fake-Hörerpost.
Ja, hast du welche gekriegt?
Ja, Wladimir Teppes aus Siebenbürgen schreibt mir.
Ja.
Habt Angst ihr eigentlich, dass ihr so nah wohnt am Baal-Altar?
Ah, verstehe.
Ich möchte diese Frage gerne an dich weiterreichen.
Ja, der Baal-Altar befindet sich, glaube ich, auf der Museumsinsel.
Ja, ich glaube, ist im Pergamonmuseum.
Im Pergamonmuseum. Ich glaube, er wird auch der Thron Satans. Habe ich ihn in anderen Telegram-Posts
weil du auf Telegram bist.
Gefunden. Nein, ja, das wurde mir natürlich korportiert. Es gibt ja auch Angela Merkel, kann ich dazu nur sagen, wohnt noch viel näher. Das war der Zusammenhang, in dem der Post stand. Ja, aber viel weiß ich darüber eigentlich nicht.
Ja, ich kenne, also ich war sehr oft schon im Pergamon-Museum und mir ist ehrlich gesagt noch gar kein Baal-Altar aufgefallen. Ich vermute mal, dass vielleicht der Pergamon-Altar selbst.
Ich denke schon.
Gemeint ist, oder?
Ja. Siehst du, du Schlafschaf. Nix was, wissen wir. Ist ja kein Wunder, dass wir auf das Ganze nur mal hier reinfallen.
Ja. Und es gab ja auch Anschläge auf Berliner Museen in der Museumsinsel.
Genau, es wurde Öl verspritzt, ne? Auf verschiedene Kunstwerke.
Ja, und man vermutet, dass vielleicht so entweder Homies oder Gesinnungsgenossen vom Kollegen Attila da etwas mit zu tun haben, ne?
Die haben kalt gepresstes Olivenöl.
Ja.
Veganes. Ach, das ist jetzt dumme Witze. Sie sind überall die Schwurbler.
Es klingt ein bisschen so, als wäre das deshalb auch Quatsch mit dem Pergamon-Altar, weil das ja, das ist ja quasi eine, also das war doch eine, also don't quote me on this, in a Podcast don't quote me on this zu sagen, ist auch albern, weil es ja das ist doch was Griechisches, oder?
Ach, das ist aber auch völlig egal, also weißt du, selbst wenn da jetzt draufstehen würde, das ist Baals Thron, Satan hat ja auch schon gesessen, ist doch, also was soll denn das? Ist doch ein Scheiß.
Dann würde ich es glauben.
Ja, aber so, da kann von mir aus der Iron Throne stehen oder.
Das wäre geil.
Weiß ich nicht, ist alles so. Diese symbolische Aufladung von Dingen, da kommt die Menschheit auch nie weiter. So, das Amselfeld gehörte schon immer uns, die Klagemauer muss hierhin und der Tempel stand da. Und also wie sollen wir denn aus der Nummer rauskommen?
Du würdest dich gut mit Jörg Kachelmann verstehen.
Ja. Ja, ich glaube, Wetter ist in dem Zusammenhang was sehr Gesundes, weil das Wetter ändert sich und jeder, der sich mit Wetter, ich breche jetzt eine Lanze für Jörg Kachelmann, aber ich glaube so, sich mit veränderlichen, natürlichen Dingen zu beschäftigen, hält den Geist dann vielleicht gesünder, als so immer in alten Sachen zu wühlen.
Das Gruseligste an der Museumsinsel finde ich diesen Pommesstand davor.
Ja, das ist nämlich der Diabolo Beach. Der Campingplatz. Das war früher auf SWF 3, kennst du das noch?
Nee.
Sag mal, willst du die Fritten durch oder Englisch? Das war lustig.
Versteh's nicht, ich kenn's nicht, aber ich finde es sofort gut.
Ja.
Stand in Pede finde ich's gut.
Genau, da war der schlimmste Imbissstand der Welt. Aber vielleicht ist das auch Satans Imbissbude.
Der ist auf jeden Fall sehr teuer. 3,50 für eine Minischale Pommes, finde ich unverschämt.
Sind die denn gut?
Naja.
Nicht so gut wie die am Leopoldplatz.
Also bitte.
Entschuldigung, dass überhaupt das.
Was ist ja, du misst hier Äpfel mit gespritzten Rewe-Weintrauben.
Kernlos. Kernlose Weintrauben irritieren mich übrigens mächtig.
Ja. Mich auch. Gut. Unser Thema ist Grusel, aber. Bevor wir zum Grusel als Kern der Sendung kommen, zum Real-Life-Grusel zunächst. Presidential Debate Nummer 2 gab es die Woche.
Hast du sie dir noch einmal gegeben, Bernie?
Nein.
Ah.
Ich wollte nicht mehr. Gut. Ich wusste irgendwie, dass es zahmer wird. Und damit war auch so ein bisschen ich dachte, schlimmer kann es eh nicht werden. Und damit hat mich auch so ein bisschen mein voyeuristisches Interesse daran ist da ein bisschen versiegt, muss ich zugeben.
Ja.
Aber ich habe mir Ausschnitte angeschaut und also ich würde sagen, Biden hat sich nicht geschadet, Trump hat sich nicht genützt. An der Stelle vielleicht der bestmögliche Outcome, oder?
Ja, wahrscheinlich. Boah, hast du so Videos gesehen, wahrscheinlich von Handykameras, die an Warteschlangen zum Voten vorbeifahren?
Nee.
Um eine Häuserecke, noch eine Häuserecke, noch eine Häuserecke. Es ist wie diese Dominostein-Videos manchmal auf Facebook, wo man sagt, oh Gott, um noch eine Ecke rum, um noch eine Ecke rum, um noch eine Ecke rum.
Du meinst für die Briefwahl jetzt, oder?
Ja, nee, nein, nicht für Briefwahl, nee, für Early Voters, wer jetzt schon wählen will. Vor den Wahllokalen stehen die Schlangen um Tausende von Ecken. Ich habe erst gedacht, das wären Wutbürger an der B96, aber es sind einfach nur Leute, die wählen wollen.
Entschuldigung, wieso an der B96?
An der B96 in Deutschland stehen Wutbürger und demonstrieren gegen, weiß ich nicht, gegen Corona-Maßnahmen.
Gegen
und
die B96?
Nee, das ist einfach nur in der Gegend. Das ist in der Nähe von, ich glaube, die B96 geht so an Bautzen entlang, so im östlichen Zipfel von Sachsen. Kannst du mal eingehen, muss man suchen, die B96.
Interesting.
Ja.
Warum genau die?
Das ist so wie mit Balston, das kann ich dir jetzt leider nicht genau sagen.
Aber es ist vielleicht auch ostdeutsch motiviert?
das kann man jetzt nicht beantworten, ohne da Sachen zu vermischen. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es
nicht, ja, genau. Du hast recht. Okay. Dann die Woche, was ich sehr spektakulär fand, was tatsächlich ein bisschen unterging. Und ich wage fast zu behaupten, es wäre vor ein paar Jahren noch nicht so als Side Note in den News vertagt worden. Unser Papst, also mein Alter. Papst.
Ja. Two Popes. Ja.
Mein Papst, Franziskus, hat in einem Interview beziehungsweise in einer Szene eines Dokumentarfilms gesagt, Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Sie sind Kinder Gottes. Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht.
Okay.
Holy shit. Mhm. Leider ist da kein, wie sagt man, Dekret oder so dazu rausgegangen, keine offizielle Schrift. Das kam jetzt quasi einfach nur raus im Zuge dieses Dokumentarfilms. Also da warten wir noch was, aber also für so Catholic-Verhältnisse ein ganz schöner Durchbruch, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja.
Das in der Zeit, wo in Polen sind, glaube ich, seit dieser Woche Abtreibungen auch dann verboten, wenn die Schwangerschaft aus medizinischen Gründen nicht so furchtbar gut läuft. Also ist erstaunlich, welche Entwicklungen wo auf der Welt sich was wie wo tun.
Das mit Polen, genau, ich habe die Diskussion im Vorfeld verfolgt. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, dass da schon was entschieden ist. Ich finde es unfassbar skandalös.
Unfassbar.
Unfassbar.
Und auch völlig bewusst.
Es war vorher schon grausig und es ist jetzt absolut untragbar, finde ich.
Ja. Und ich glaube, ich habe Zahlen kurz gelesen, es gab bis jetzt auch nur, naja, es geht auch um so wenig Fälle.
Ist ja auch ein amerikanisches Problem, ne? Ja. Also Amy Barrett, die neue, also quasi kommende Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs. Auch da, die ist ja auch pro-life, wie man so schön sagt. Mhm. Und das ist so ein Witz, weil pro-life ja eigentlich auch, müsste ja auch pro-kids sein, ne? Es müsste eigentlich die Kinder gehen. Wir rühmen uns doch immer, dass unser größtes Wohl eigentlich den Kindern gilt und so. Aber das ist halt auch fake irgendwie.
Ja. Dazu auch eine sehr schöne Szene im, vielleicht kommen wir noch kurz drauf. Das finde ich eigentlich fast die stärkste Szene im neuen Borat-Film.
Ja. Soweit habe ich ihn wahrscheinlich nicht geguckt.
Gut.
Ja, wir kommen gleich dazu. Kulturteil der Sendung.
Ja.
Ich habe dir einen Trailer geschickt. Der Film heißt Mank.
Ja.
Es ist David Finchers neuer Film, der erste seit Gone Girl, 2014, glaube ich, war der.
Ja.
Finchers Vater hat, der 2003 gestorben ist, hat das Drehbuch geschrieben. Und Fincher wollte diesen Film damals nach The Game mit Michael Douglas den machen. Niemand wollte aber, dass er einen Film auf Schwarz-Weiß dreht. Aber er hat mit Netflix hat jetzt jemand gefunden, der das alles finanziert und jetzt verwirklicht er quasi einen seiner Lebensträume und schreibt über Herman Mankiewicz, der Drehbuchautor von also ein gefeierter Drehbuchautor in Hollywood ohnehin, aber der Drehbuchautor von, zusammen mit Orson Welles, zumindest credited, von Citizen Kane, dem berühmten Film von Orson Welles.
Wow, erstaunlich, ne? Was, das hast du auch, glaube ich, in deiner Nachricht geschrieben, was im Moment so möglich ist, ne? Dass jetzt Regisseure sowas machen können, was vorher nicht ging, solche Projekte zu realisieren.
Die Frage ist, wie lange noch? Wenn sich Kino immer mehr auf Netflix und Streamingdienste verlagert, ob dann die Auteur-Filmer immer noch so viel Freiheiten haben.
Ja.
Ich bin ein bisschen ambivalent, weil zum einen finde ich es großartig, dass man Fincher das ermöglicht. Der Trailer sieht super aus. Hauptrolle spielt.
Er sieht Gary Oldman. Er sieht gar nicht so finchig aus. Er ist ja auch sehr, sehr wortlastig für einen Fincher-Film, hatte ich das Gefühl.
Obwohl, naja, aber guck
das ist alles Quatsch.
Ja, vor allem Aaron Sorkin hat damals das Drehbuch zu Social Network geschrieben. Der war ja auch, das war nur einziger Dialog
stimmt. Der Film. Ich nehme schon wieder alles zurück. Ja, das stimmt.
Genau. Er sieht gut aus. Amanda Seyfried spielt die weibliche Hauptrolle. Er sieht, finde ich, auch spritzig aus.
Mhm.
Also ich finde, er hat auch komödiantische Züge.
Auf jeden Fall. Er ist Gary Oldman, er ist so lustig, jovial. Ich habe Lust, das zu gucken.
Ja.
Der kommt auch bald?
4. Dezember.
4. Dezember, schön.
Ja. Okay. So, aber weiter geht's. Wir haben ja verschiedene Dinge gesehen. Du hast vorgeschlagen, Borat zu gucken.
Ja.
Ich habe es versucht.
Du hast sofort geschrieben, finde ich nicht lustig.
Ich weiß nicht, 15 bis 18 Minuten oder so habe ich gesehen.
Mhm.
Ich fand damals Borat schon nicht wahnsinnig lustig, also konnte der Idee was abgewinnen.
Mhm.
Fandst du aber auch rassistisch? Den Film so ein bisschen?
Ja, natürlich, ja. Aber wie meinst du?
Naja, also der, du kannst ja Meter, dem Film 18 Meter Ebenen unterstellen, aber es bleibt ja trotzdem das Gefühl zurück, dass da in der Gegend
In Kasachstan hat er sich nicht beliebt gemacht, meinst du?
Ja, da, aber ja. Kasachstan ist ja auch nur, ist ja quasi auch in der Wahrnehmung von Leuten ist es quasi ein Stellvertreter, ein Platzhalter für Usbekistan, Kasachstan.
Genau.
Genau. Turkmenistan, was weiß ich, was es alles gibt.
Genau.
Für so Hillbillies aus Absurdistan quasi.
Ja, richtig, genau. Naja, und genauso wird er ja halt auch, er befeuert das und wird dementsprechend angenommen, ja.
Ja.
Also, dadurch zeigt man noch viel größeren Rassismus auf, könnte man jetzt sagen.
Ja, das wäre so ein bisschen der, vielleicht nicht die Ausrede, die Rechtfertigung, ich weiß es nicht. Also, das hat mich ein bisschen gestört. Ich glaube natürlich, dass unser Freund Sacha Baron Cohen auf gar keinen Fall ein Rassist ist.
Nein. Also
far from.
Ja.
Aber, naja, also ich wollte nur sagen, so ganz koscher fand ich es irgendwie nicht.
Du damals fühlst dich unwohl, okay.
Okay, und dann war der Film tatsächlich, der kam Anfang der, wann kam der raus, der erste?
15 Jahre ist der her.
Der war mir noch so, der war mir so im Humor so ein bisschen noch zu sehr in den 90er, naja, wohl, das waren diese Nullerjahre auch, diese, bisschen diese Jackass, Tom Green, Sacha Baron Cohen, diese Art von derber Humor, die hat mich nie so angesprochen, muss ich sagen.
Ja, aber also, ja, naja, ich muss dazu sagen, ich habe den damals im Kino gesehen, wir waren zwei Paare, die in das Kinofilm gingen, meine Frau und ich haben sehr gelacht, neben uns saß allerdings ein Paar, es keine Miene verzogen hat. Das hat die Sache nicht so leicht gemacht. Trotzdem geht man dann vielleicht auch manchmal vielleicht stärker in eine Richtung, als man es getan wäre. Trotzdem fand ich den sehr lustig. Es gibt Szenen, wo ich sehr gelacht habe. Und bei dem neuen Borat-Film ist auch so. Es gibt manche Sachen, finde ich so, die winke ich so durch. Und dann hat der Film aber ein paar wirklich fantastische Momente. Zum Beispiel ist ein Moment davon, er geht irgendwann mit seiner Tochter, genau, im ersten Film war er unterwegs mit seinem Produzenten, einem dicken, fiesen Mann. Diesmal ist er mit seiner Tochter, angeblichen Tochter, unterwegs. Die ist eine Schauspielerin, die ist 24, aber sie ist 15 in dem Film, die relativ, wo er wirklich einen Partner in Crime gefunden hat. Genau, und ist er dann auch irgendwann bei so einer Pro-Life.
Die soll an Mike Pence verkauft werden.
Die soll an Mike Pence, genau.
Um die Beziehungen, also um sich für den die Beziehungen ersten, zwischen Kasachstan und den USA
genau, zu genau, die Geschichte ist, genau, die zerrütteten Beziehungen, also um sozusagen das, den ersten Film aufzuarbeiten, muss er jetzt in die USA reisen, soll eigentlich ein Geschenk machen, einen Affen, der ein berühmter Pornodarsteller in Kasachstan. Naja, ich will zu viel erzählen. Auf jeden Fall versucht er seine Frau an Powerful Man in Amerika loszuwerden. Und muss sie natürlich dafür auch erstmal in Top-Shape bringen, geht mit ihr zu einem Instagram-Beraterin, wie man sich als Frau zu verhalten hat, damit man einen tollen Mann abkriegt. Sie soll natürlich, sagen wir mal, sie gehen zum Friseur, sie soll größere Brüste, Schönheitsoperationen sollen gemacht werden. Das ist alles, das sind sehr, sehr gute Szenen dabei. Sehr gutes Alter auch die Szene, wo sie zu einer Pro-Life-Beratung gehen. Und er bringt, wo diesem Mann suggeriert wird, dass sie ein Kind von ihm kriegt. Das kann ich sagen, weil es auch im Trailer drin ist. Und er bringt halt wirklich die Leute wirklich dann doch sehr an ihre Grenzen. Die versuchen irgendwie, also der ist jetzt nochmal was anderes, aber viele versuchen auch offen zu sein. Die werden auf einen Dubitantenball eingeladen. Alle versuchen den mit so einer komischen, okay, das sind jetzt, wie du eben sagtest, Hillbillies aus Usbekistan, aber wir sind ja offen hier, wir kommen denen entgegen. Und die sind halt, und die werden so schockiert.
Sind da alle echt? Meinst du, der Typ in dem Copyshop, in dem Telefongeschäft?
Der und so? Telefongeschäft, das ist ein besonders schwieriger Fall, wie echt er ist oder wie. Ich glaube, es ist sehr viel echt. Ich glaube niemand ist so kunstvoll und hat so viel Erfahrung im Umgang mit versteckten Kameras. Ich meine, der hat das schon wirklich in den 90ern gemacht, als LEG in England. Ich meine, schon beim ersten Borat-Film dachte ich, wir haben zum Beispiel diese Jungs damals in dem Wohnmobil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Wie kann man die vor die Kamera bringen? Wie haben die das nicht gemerkt? Oder was haben die gedacht, was sie da gerade tun? Mhm. In diesem Fall wohnt er bei zwei Verschwörungstheoretikern. 5 Tage lang. Ich habe ein Interview gelesen. Er war 5 Tage lang in Character. Und sagte, selbst morgens, du musstest morgens aufstehen, warst bei denen und musstest sofort wieder Borat sein. Also es ist ziemlich irre.
Und wer auch echt war in dem Film, war Rudy Giuliani, ne?
Ja.
Erzähl doch mal kurz.
Das ist, genau. Sie steigt irgendwann hat er sie so weit, dass er sie als Journalistin durchgeht. Sie sieht und arbeitet für so einen ganz, ganz fiesen nationalen Radiosender oder für ein Portal und kriegt als solches Zugang unter anderem zum Weißen Haus oder kommt in die dollsten Sitzungen rein, ohne groß untersucht zu werden, ohne eine Maske zu tragen müssen. Und irgendwann macht sie ein Interview mit Rudolf, auch mit PH, ja. Giuliani. Und da gibt es kompromittierendes Material, was ihn in Bedroom zeigt, Rudolf Giuliani mit dieser Frau. Das ist irgendwie alles gut, ist aber nicht für mich der Höhepunkt des Filmes. Aber ich möchte nicht spoilen.
Nee, aber das hat Schlagzeilen erzeugt.
Das hat Schlagzeilen.
Das kannst du ruhig spoilen, ja. Glaube ich. Sag doch, was er gemacht hat.
Naja, er liegt auf dem Bett und fuddelt an seiner Hose rum. Wo man jetzt sagen könnte, will er da jetzt gerade was vorbereiten? Die Szene wird dann von Borat sozusagen oder von Sacha Baron Cohen unterbrochen. Man weiß nicht, was passiert wäre. Es wird damit so gespielt, es hätte viel passieren können. Man könnte aber auch argumentieren, dass er sein Hemd wieder in die Hose getan hat. Also
so. Kommt ungefähr
zeitgleich
raus mit der Enthüllung, dass Jeffrey Toobin,
ja.
Amerikanischer Journalist, nach seinem Zoom-Meeting irgendwie Kamera und Mikro angelassen hat und dann danach sich einen runtergeholt hat und jetzt gefeuert wurde. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Das ging, in Amerika war das ein großer Skandal. Daraufhin habe ich auch sofort hier die Kamera meines Laptops abgeklebt. Okay. Ich habe zwar nie Zoom-Meetings, aber weißt du, ich habe nächste Woche, unterrichte ich wieder an der Uni und da sind auch ein paar Sitzungen finden auch online statt. Mhm. Und dann dachte ich,
mal lieber ausmachen. Wer weiß, was man danach noch in seiner Wohnung macht.
Ja, es ist nicht schön. Okay. Also, ich fand, du konntest mich jetzt zumindest nochmal überzeugen, nochmal ein bisschen reinzugucken.
Es gibt ein paar brillante Szenen da drin.
Okay.
Finde ich. Und ich finde seine Tochter, ich finde die fantastisch. Hm. Also sie ist wirklich, weil die auf einem Niveau mit ihm das macht und weil sie sieht auch absolut perfekt aus dafür.
Jetzt haben wir wieder die Frage, wie heißt die Schauspielerin, Rüdiger? Der alte Brennerpass. Die Brennerpass-Herren erinnern sich nicht an die Namen der Schauspielerin.
Die Rolle heißt Tuta. Sie ist, ich weiß, von wem sie gecastet worden ist. Ich weiß ihren Namen leider nicht. Damn it.
Hm. Gut, dann gucken wir jetzt nach, weil das sind wir, glaube ich, dann das der Schauspielerin schuldig, wenn wir sie schon so loben, oder?
Mhm, auf jeden Fall.
Wie heißt der Film eigentlich? Der hat einen komischen Titel auf Deutsch.
Ach so, das weiß ich nicht.
Also er heißt auf Englisch Borat Subsequent Movie Film und auf Deutsch, glaube ich, heißt er irgendwie so ganz komisch mit Anschluss Movie Film.
Ach siehst du, das habe ich gar nicht als Titel so wahrgenommen.
Ja, ist besser so wahrscheinlich.
Ja. Es sind auch ein paar wirklich einfach gute Gags drin. Aber die kann ich nicht erzählen.
In dem Film?
Ja.
Wegen Spoilen oder was?
Ja.
Na, du kannst doch einen erzählen, oder?
Okay, jetzt einen erzähle ich. Achtung, jetzt Spoil.
Ja.
Naja, keine Ahnung. Es wird in dem Film Bräute verkauft. In dem Fall am Ende zeigt er, wie sehr sich sein Land geändert hat. Jetzt werden Bräutigamme verkauft. Und dann sieht man so lauter junge Männer in Anzügen, die jetzt also für die Hochzeit fertig gemacht werden, werden verladen auf so einen Pferdewagen. Dann wird die Klappe zugemacht und da steht hinten drauf für Kevin Spacey.
Okay, Maria Bakalova.
Ja.
So, jetzt haben wir es. Okay.
Gut.
Ich habe auch einen Film geschaut.
Was hast du geschaut?
Ich habe den neuen Sofia Coppola-Film geschaut auf Apple Plus.
Okay.
On the Rocks.
Ja.
Starring Rashida Jones, Bill Murray und,
Ihren Ehemann. In dem Film, ne?
Nee. Ihr Ehemann ist Waylon Wayans.
Sehr gut.
Ja, das wusste ich.
Sehr gut.
Damon Wayans ist sein Bruder, verwechsel ich oft.
Ah.
Also verwechsel ich oft ist Quatsch, verwechsel ich nur vom Namen her, weil ich, also verwechsel ich oft klingt jetzt auch wieder voll blöd. Ja. Oh, don't go there, Bernie. Hast du den gesehen?
Nein.
Ich
kenne nur jemanden, der ihn gesehen hat.
Deine Frau?
Ja.
Ja. Deine Frau guckt viel, oder?
Ja, schon.
Ja.
Ja.
Ja. Wie fandst du ihn?
Ein bisschen enttäuscht.
Ja. Warum?
Weil er letztendlich fand sie ihn dann doch relativ konventionell. So, also es ist jetzt man hat in letzter Zeit von, also man hat schon innovativere Sachen gesehen. Hm. Was denkst du?
Ja, doch, in die Richtung würde ich auch gehen. Ich denke mal, es ist eine, kann sich nicht entscheiden, ob er eine Beziehungskomödie ist oder so ein bisschen was über bisschen so ein Empowerment-Ding, also ein bisschen Porträt einer gestressten Mutter und Ehefrau. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber viel zu viele sie hat eine tolle, Rashida Jones hat eine tolle Speech irgendwie so gegen Ende des Films gegenüber Bill Murray. Aber irgendwie wird auch alles immer so glatt gebügelt, dass man es auch so sehen könnte wie, naja, guck mal, die war vielleicht doch ein bisschen zu hysterisch oder, ach, Bill Murray als Lebensmann ist ja doch ganz sympathisch. Also die Fronten sind nicht, also irgendwie finde ich das vielleicht doch auch interessant an dem Film, dass er ambivalent bleibt ein bisschen. Aber eigentlich denke ich, es sind ein paar Positionen, die man möglicherweise beim Schauen beziehen könnte, sind nicht okay, weil man ist ja eindeutig geneigt, zu Bill Murray zu sagen, naja, guck, so wie der lebt, so Galerist hier, Frauenheld, ach, tut ja niemandem weh, will ja auch nur seinen Spaß und so, trotzdem emotionaler Typ, lustig, singt und so. Also das könnte man schon alles sehr gut und verzeihbar finden. Ich sehe da eher so einen ziemlich unmöglichen Narzissten die meiste Zeit. Und wenn das auch von Sofia Coppola so, dieser Gedankengang so mir so suggeriert werden sollte, dann ist es vielleicht, bin ich genau auf der richtigen Fährte. Vielleicht aber auch nicht. Und dass das so offen bleibt, das kann eine Stärke des Films sein, das kann aber auch eine Schwäche des Films sein. Ich fand Bill Murray zum Teil wirklich ganz unmöglich in dem Film. Also richtig nervig. Mhm. Zu sehr Bill Murray. Mhm. Zu sehr überhaupt gar nicht, auch nicht glaubwürdig als echter, also als Filmfigur, als Vater dieser dieser weiblichen Hauptfigur, dann muss ich sagen, war es mir tatsächlich auch zu konventionell. Der Film hatte wenig Spannungsbogen. Also es ist, also der Spannungsbogen war sehr konventionell und der war noch nicht mehr besonders, ging noch nicht mehr besonders hoch, der Spannungsbogen. Es war irgendwie alles schön anzuschauen, es war lässig, es war cool, hatte Sofia Coppola cool. Mhm. Aber was mich auch ein bisschen stört, weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich so jetzt gerade 2020 so Geschichten über so typisch Nancy Meyers Komödienart, so Geschichte über so reiche Leute sehen will. Mhm. Ja, also hier ist eine Autorin und hier ist der super, super Broker oder Anwalt oder was, Anwaltskanzlerarbeiter, der Bill Murray, der Kunsthändler und hier Chauffeur und hier ein altes Cabrio und hier seine Residenz da in Mexiko-Ressort. Also ja.
Genau, ja, so in die Richtung, so wurde mir das auch korportiert, ja.
Ja, okay.
Mochtest du eigentlich damals
Lost in Translation?
Ja.
Ja, sehr gern.
Okay.
Ja, ja. Sehr gern. Aber da finde ich, war der Real-Life Bill Murray, der alternde Real-Life Bill Murray, der da quasi so durchkam, noch nicht so überbemüht, finde ich.
Ja, und passte vielleicht auch mehr rein, weil er auch der Filmstar ist. Also er spielt ja auch einen Filmstar, der nach Japan kommt, wo ihn jetzt keiner kennt, aber, oder doch, nee, schon, kennt ihn schon jemand, aber genau. Ja. Aber wo er, genau, ja. Jetzt halt wieder, wie oft habe ich jetzt genau gesagt? Gut.
Dann habe ich geguckt auf Netflix Queen's Gambit, The Queen's Gambit, ein Film über eine fiktive Schachmeisterin.
Ja, ich habe ganz kurz reingeguckt, ja.
Ja, und ich habe es dann auch nicht lange ausgehalten und ich möchte zu einem kurzen Rant ansetzen, der dann direkt übergeht in The Haunting of Bly Manor, was ich zu Ende gesehen habe. Mhm. Also erstmal muss man natürlich unbedingt bei The Queen's Gambit Anya Taylor-Joy loben, die Hauptdarstellerin.
Ja.
Die ist ganz magnetic, finde ich, in ihrer Performance.
Finde ich auch.
Aber was mir schon beim Piloten aufgefallen ist, und das geht gleich direkt über in Haunting of Bly Manor und eigentlich viele Netflix und vielleicht überhaupt viele Serien, mir ist das alles zu lang gezogen. Ich finde, ich gucke Serien, wo ich denke, weiß nicht, kann es nicht zu Ende sein nach 5 Folgen oder nach 7 oder nach 8. Ich brauche nicht 10 und ich brauche nicht 10 mal eine Stunde. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch nur eine Miniserie, The Queen's Gambit, da sind es nicht so viel. Aber selbst da merke ich schon beim Piloten, das hätte Kürzungen vertragen können. Mhm. Und ich glaube einfach, man will oft bei Netflix Strecke machen irgendwie. Und da muss ich wirklich The Boys nochmal loben, weil langweilig war das nicht. Obwohl ob 8 Folgen, jede Folge eine Stunde, das ist durchgefetzt.
Ja, finde ich auch.
Und das ist aber tatsächlich ein rares Gut, finde ich. Also viele Serien ziehen sich. Auch manchmal so Serien, die du mir empfiehlst, wo ich denke, wenn es jetzt ein Film wäre, ich weiß, also zum Beispiel Pulse, der Anfang von Pulse.
Ja.
Hast du Pulse?
Nein.
Wie heißt es denn?
Was meinst du?
Pose. Ja, Entschuldigung.
Ja,
Pose.
So.
Der Anfang von Pose. Wenn es ein Film wäre, der 2 Stunden dauert, dann bin ich viel bereiter, mich auf die erste Szene einzulassen, weil ich weiß, okay, das ist wichtig für den weiteren Verlauf der Handlung. Ich lerne die Charaktere kennen, konzentriere mich jetzt 2 Stunden lang mit den Leuten da. Wenn ich aber das ist der Anfang von einer 10-teiligen Serie, die insgesamt 10 Stunden läuft. Und die,
ja, das stimmt,
die erste Szene da schon 10 Minuten, denke ich mir so.
Aber ich hab gesagt, die erste halbe Stunde der ersten Folge braucht einen Moment. Ich habe jetzt 4 Folgen geguckt, das Tempo lässt, aber es wird dann es wird nie wieder so wie diese erste halbe Stunde, die bis keinen so guten Rhythmus hast. Es wird viel, viel stärker.
Ja, das kann gut sein, aber das Problem ist bei diesem absoluten Overkill, bei dieser Übertötung an Serienangebot, der man ausgesetzt ist,
es
zählt halt die ersten 10 Minuten und die erste halbe Stunde.
Ich glaube mittlerweile auch, dass sich dadurch erste Folgen verändert haben im Laufe der letzten Jahre. Ich glaube, man hat am Anfang mehr Zeit gehabt, mehr Exposition. Ich glaube, Sopranos, ersten 2 Folgen sind auch, man braucht ein bisschen.
Aber
das wäre heutzutage nicht mehr
so. Du hast recht, ich habe auch mit Sopranos gebraucht, aber im Vergleich dazu passiert da relativ viel.
Naja.
Man kann es auch gar nicht so sagen. In manche Piloten wird viel reingepackt, vielleicht zu viel, in andere, aber die andere lassen sich einfach Zeit, weil die, naja, weil es halt auch dürfen, die Autoren und die Drehbuchschreiber irgendwie. Ja. Und bei Haunting of Bly Manor muss ich wirklich sagen, tolle Darsteller. Also ich hatte ganz wunderbare Emotionen auch für diese, ja, eigentlich ist es im Prinzip eine Patchwork-Familie, die da zusammen wohnt in diesem Haus. Es ist eigentlich eine Geschichte.
Sag mal ganz kurz, ist eine Serie, Netflix, Grusel, Haunted House?
Ja, genau, hatte ich neulich schon erzählt, das ist quasi die Nachfolge von Haunting of House Hill.
Ja.
Genau, Mike Flanagan ist der Autor und Regisseur. Wie gesagt, eigentlich geht es da um eine Patchwork-Familie, die zusammen wohnt. Und der Grusel ist eigentlich ein bisschen nebensächlich. Und das ist alles ganz wunderbar so. Mhm. Und das, wenn man um 2 Folgen kürzt, irgendwann kommt halt eine Folge, die so ein kompletter, die dann in Schwarz-Weiß spielt und dann so ein bisschen im 18. oder 19. Jahrhundert, wo so quasi ein bisschen so die Geschichte dieses Spuks aufgerollt wird. Und da denke ich so, nee, das war gerade so schön.
Okay.
Vielleicht war mein Problem, dass ich am Ende mit diesen Spukgeschichten gar nicht mehr so viel zu tun haben wollte, weil es geht um eine Patchwork-Familie und das berührt mich viel mehr wie jeder Spuk und es geht um Liebe tatsächlich.
Okay.
Und um Liebe und wie kurz die Zeit, wie kurz die Zeit ist, wie wenig Zeit wir miteinander haben.
Ja, sehr gut.
Das hat mich übrigens auch sehr bei der gestrigen Rebels-Folge die heißt die
Rebels?
Ja, Rebels. Da stirbt auch ein Charakter.
Ja.
Und da sagt jemand, die den Charakter überlebt hat, sagt so, ich hätte es ihm eher sagen sollen, dass ich ihn liebe, aber ich dachte halt, wir hätten Zeit.
Kann ich sagen, auch darum geht es natürlich auch im Post. Ne? Wenn AIDS anfängt, da um sich zu greifen, wie wenig Zeit man miteinander hat. Ja, Spukgeschichten, wo es eigentlich um was anderes geht. Wir nähern uns schon dem Thema. Ich habe auch noch 2 Netflix-Serien, zu denen ich kurz was sage.
Ja.
Ganz kurz, aber das eine ist schon Queen's Gambit. Genau, Rubrik Netflix-Serien, wo ich Kollegen kenne. Also 2 spielen auch mit in Queen's Gambit. Da habe ich aber nur ganz kurz reingeguckt. Ist sah nicht uninteressant aus, aber auf den ersten Blick extrem stylisch. Da bin ich so ein bisschen dran abgeprallt. Zweite Serie, wo ich kurz 5 Minuten reingeguckt habe, 10 Minuten, weil eine gute Kollegin, geschätzte Kollegin mitspielt. Es war auch kurz am Wochenende Platz 1 in Deutschland, ist die Produktion Barbaren.
Oh Gott, wenn ich das lese, bin ich sofort wieder bei Jörg Kachelmann irgendwie ein bisschen.
Also das war wirklich schon die erste Szene. Also es ist wirklich, man kann es leiden, ist Laientheater, wirklich.
Ist
alles so, wie man sich es im ersten Moment vielleicht vorstellen will oder nicht. Oder ist leider nicht gut.
Ich will auch diese Netflix Top 10 eigentlich nicht mehr sehen. Dieses nervt mich nämlich auch. Netflix stellt doch immer seine Top 10 da in die Dings. Und da ist immer irgendwas mit Wikinger, Barbaren, Mittelalterschlachten, sonst irgendein Quatsch drin. Und wenn nicht, dann irgendwie dieser spanische Sexfolterfilm, Sadomaso-Film, wo irgendwie so ein Drogendealer ein Jahr lang.
Oh Gott.
Ja. Mhm. Die Deutschen, hey. Glaube ich doch jetzt. Ich bin ein bisschen bei Jörg Kachelmann hier. Das schreibe ich gar nicht. Darf ich das einfach aus unserer Topic-Liste rauslassen, Barbarians?
Natürlich.
Okay, danke.
Ich finde es auch lustig, dass du es jetzt auch schon direkt einen englischen Titel sagst. Das heißt Barbaren.
Barbaren, ja. Barbaren. Mein Netflix zeigt bei mir alles auf Englisch an, deswegen.
Ah,
ich wusste gar nicht, dass es eine deutsche Produktion ist. Ich habe nur gesehen, forget it. Leute mit Facepaint in Kriegerdings, forget it. Ich habe auch Braveheart damals gerne geguckt, aber da gab es halt nur Braveheart, wo Leute mit Gesichtsbemalung in den Krieg gezogen sind.
Das stimmt.
Ja.
Hold.
Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe es auf Empfehlung von einem amerikanischen Podcast Salem's Lot geguckt, Brennen muss Salem. Damals eine TV-Produktion von Tobe Hooper, der Texas Chainsaw Massacre Regie geführt hat und bei Poltergeist auch, wobei man immer sagt.
Zwei weitere Horrorfilm-Klassiker, die ich nicht gesehen habe.
Wobei man sagt, sich nicht sicher ist, ob nicht Steven Spielberg statt Tobe Hooper Regie geführt hat bei Poltergeist. Ist auch so ein alter Mystery. Mhm. Der hat es produziert, Steven Spielberg. Auf jeden Fall habe ich Salem's Lot gesehen mit David Soul in der Hauptrolle von 1979, glaube ich. Ursprünglich als TV-Produktion gedacht. Basierend auf dem gleichnamigen Stephen King-Roman, den er als einen seiner besten bezeichnet. Toller Film. Ein toller Vampirfilm, der bei mir den alten Grusel ausgelöst hat. Oh. Die alte Angst vor Vampiren so ein bisschen.
Vampire.
Dauert 3 Stunden. Oh. Spielt halt dieses alte nervige Spiel, was mich schon als Kind immer gestresst hat. Weißt du, Vampire vermehren sich, indem dann irgendwer wird angesteckt, wird zum Vampir, ja. Kommt dann zu seinem Kumpel XY und macht den auch zum Vampir. Und dann denke ich immer, Gott, damit hängt doch mal jemand ein bisschen Knoblauch auf oder mach doch nicht das Fenster auf oder lad ihn nicht ein.
Habt ihr
oder,
kein Kreuz zu Hause?
Ja, oder ruf doch deinen Pfarrer an oder so, irgend sowas. Aber dann muss man natürlich denken, wenn das in Wirklichkeit passieren würde, dann ist ja dein erster Gedanke auch nicht, wenn da jemand irgendwie an so einer Art Herzinfarkt oder Blutvergiftung oder was auch immer da die Todesursache ist, die Diagnostizierte stirbt, denkst du doch auch nicht, kommst du auch nicht zu mir und sagst so, Mensch, du neulich ist der Nachbar XY gestorben, ich glaube, das sieht alles ziemlich nach einem Vampirbiss aus.
Ja, da machst du ja lächerlich.
Ja, ja. Okay, so, bevor wir zum Thema der Woche kommen, wollte ich nur kurz sagen, es gibt neue Platten von Bruce Springsteen. Mhm. Ich fange alphabetisch an, von Die Ärzte und Bruce Springsteen.
Ja.
Und
hast du auch begeisterte erwachsene Männer in deiner Timeline, die sich wie die Kinder freuen über ein neues Ärztealbum?
Ja, Wahnsinn. Mhm. Bin ein bisschen entsetzt. Mhm. Weißt du, ich habe nichts gegen die Ärzte, so als Typen. Völlig okay.
Ja.
Hab Teile davon auch schon getroffen und haben sich als sehr freundliche Menschen erwiesen. Mhm. Aber ich muss sagen, der Humor und die Musik, da haben sicher ihre Berechtigung. Mhm. Aber ja, hatten sie auch für mich, aber als 18-Jähriger.
Ja. Also absolut. Ich habe auch was gelesen, dass so Leute, also die gerade im Moment jetzt davon, wie wir so ein bisschen genauso reagieren, wie wir gerade reagieren, gelangweilt sind von neuen Ärzten, unterschätzten, habe ich dann von jemandem gelesen, welche Bedeutung ein Song hatte, wie, also genommen, was du gerade sagst, ein stummer Schrei nach Liebe in den Baseballschlägerjahren für viele Leute in Ost und auch in West und vor allen Dingen auch in Ost.
Es gibt ja jetzt diesen es gibt ja diesen Song Woodburger auf dem neuen Ärzte-Album. Und das ist natürlich auch, da geht es um, das ist dann so ein Anti-AfD-Song. Mhm. Da geht es ein bisschen darum, dass man die AfD eintritt und dann voll schwul wird und mit denen schwule Liebe macht und so.
Ah, da kommt das her, okay.
Mhm. Ich finde es auch nicht witzig. Mhm. Ich finde es eine Verharmlosung tatsächlich sogar ein bisschen. Mhm. Ich soll ganz ehrlich sagen. Tut mir leid, ich bin wahrscheinlich echt total so ein Spießerarsch. So ein Frühboomer würde Margarete Stokowski vielleicht Leute wie mich nennen. Und das ist voll okay, aber das gefällt mir einfach nicht. Und, und Bruce Springsteen, weiß nicht, den ich an sich als Typ schon sehr gerne mag, weiß ich, sorry Leute, und ihr könnt mich echt, wenn ich eine größere Social Media Präsenz hätte, würde ich jetzt so Gegenwind bekommen, habe ich aber nicht. Insofern bekomme ich wahrscheinlich wenig, aber mir schlafen echt auch echt die Füße ein bei einem Bruce Springsteen Album.
Ja, naja.
Sorry, Boomer.
Ich bin auch der Falsche, mit dem man
darüber redet. Sorry, fellow Frühboomer.
Im Rahmen unserer AIDS-Folge habe ich nochmal an Philadelphia gedacht und dass ich den Song gerne, es gibt viele Bruce Springsteen-Songs, die ich gerne mag, aber
absolut.
Ja, aber
so, die sind bei mir auch schon länger her, muss ich sagen. Und da finde ich, weiß ich, kann mit mancher Musik, die du anhörst oder so oder empfiehlst, bei unseren Jahrescharts wird es wieder kommen, auch nicht so viel anfangen, aber ich finde sie wenigstens interessant. Mhm. Das fordert mich irgendwie. Mhm. Die Bruce Springsteen, also die neue Machine Gun Kelly Platte fordert mich mehr, interessiert mich mehr, finde ich interessant, auch vom Gedankengut von so einem kaputten Typen wie die neue Bruce Springsteen Platte, so politisch und korrekt sie auch sein mag.
Na gut.
Da ist keine Energie drin. Okay, Thema der Woche. Grusel. Achso, wir spielen einen Grusel. Schingel ein an der Stelle.
Meins muss gar nicht. Na gut.
Ja.
Bernie.
Ja, bitte.
Nee, du willst, sag du.
Ich hatte eine Definition von Grusel rausgesucht.
Ah, gut.
Ja.
Okay, sag mal.
Soll ich?
Ja.
Grusel ist die Verniedlichung von Grausen.
Ja.
Und damit ist eigentlich fast alles gesagt. Mhm. Wikipedia sagt noch.
Unterscheidet man zwischen Grusel- und Horrorfilm?
Ich glaube, bei uns zumindest schon.
Ja.
Im Grusel ist im Englischen, ein Gruselfilm wäre im Englischen ein Scary Movie. Mhm. Das andere ist ein Horror-Movie, Horror-Flick.
Okay.
Ich glaube, man unterscheidet in beiden Sprachen, weil es eine tatsächlich ein bisschen blutleerer ist.
Vampirfilme.
Auch da gibt es sehr brutale.
Ja, nee, blutleer. Genau.
Frag mal Wesley Snipes.
Ja. Ja, oh. Ja, Mensch, ich habe doch mehr. Das ist übrigens, das fällt mir übrigens auf beim Thema, pass auf, Gruselfilme, dass ich dann doch mehr gesehen habe, als ich gedacht hätte, wenn ich sie so alle aufschreibe.
Da freue ich mich gleich drauf.
Weißt du, welche Frage mir als erstes gekommen ist, als ich gesagt habe, okay, wir machen wegen Halloween, wir machen Grusel als nächstes Thema. Etwas, was wirklich die grundsätzliche Frage ist für mich, warum guckt man Gruselfilme? Hm. Warum guckst du Gruselfilme, Bernie Meyer?
Das ist gut, dass du fragst.
Ja.
Das passt auch nochmal die Definition, denn Gruselfilm ist eigentlich, Grusel und Grausen, sagt Wikipedia, das wollte ich sagen, ist ein gesteigertes Gefühl der Angst oder des Entsetzens. Mhm. Jetzt kann man sich nämlich schon fragen, warum setzt man sich, Angst ist ja schon sehr unangenehm und diktiert unser Leben an genug Stellen, warum setzt man sich freiwillig auch noch einem gesteigerten Gefühl der Angst aus?
Richtig.
Ja. Ich glaube, das hat zum einen, ich glaube wirklich nur, das hat zum einen damit zu tun, dass wir so evolutionstechnisch einfach ein bisschen darauf gepeilt sind, dass wir stark reagieren auf Sachen, die uns Angst machen. Einfach vielleicht, weil wir so erschaffen sind, dass wir Angst vor Dunkelheit haben, Angst vor Unbekannten, Angst vor Sachen, die uns ruckartig überfallen könnten, irgendwie Angst vor Sachen, die uns beißen. Mhm. Einfach so Survival-Instinkt könnte man auch sagen.
Ja.
Und ich glaube, das berührt, das lässt uns fühlen.
Ja, man spürt sich.
Man spürt sich, genau, kann man auch sagen. Ich glaube, daran liegt es.
Okay.
Und trotzdem ist aber Gruselfilme ja oft in einem Korsett von Regeln. Und selbst wenn es das nicht ist und du sowas wie Martyrs anschaust, diesen französischen, ich glaube, das ist von Ayaf, wie heißt der? Ich gucke gleich nach.
Ja.
Film, der sich an keine Regel mehr hält, hast du zumindest diese Regel, dass er nach spätestens 2 Stunden aus ist.
Naja, und im Zweifelsfalle sitzt du zu Hause gemütlich auf deinem Sofa.
Ganz genau, ja.
Ja.
Und ich glaube, innerhalb dieser Regeln ist es auszuhalten und macht Angst auch greifbar und beherrschbar.
Mhm.
Und es ist halt bei Gruselfilmen, glaube ich, auch oft so, dass einfach die sich viel mit der Angst vor tatsächlichen biografischen Zäsuren auseinandersetzen, also dass Leute sterben und man Verlust und Angst und Trauer. Das macht sie manchmal sehr hart für mich zu ertragen.
Ja.
Auch die Gewalt kann ich mir nicht mehr so reinziehen wie früher. Ich gucke keine wirklich brutalen Gruselfilme mehr, also schon lange nicht mehr, seit ich ein Kind habe. Mhm. Aber manchmal ist es tatsächlich noch so eine Herausforderung, wie, ja, keine Ahnung, weißt du, so ein über ein wackeliges Holzbrett auf einen kleinen Bach gehen oder so.
Und das habe ich gestern nochmal in Gedanken gehabt. Ist es nicht so, dass man auch früher in Gruselfilme oder, weiß ich, wir haben das vielleicht nicht gemacht, aber Leute gemacht haben, dass man zum Beispiel als Mann mit einer jungen Frau in Gruselfilmen geht, um ihr zu zeigen, wie mutig man ist und sie, wenn sie Angst hat, in den Arm nehmen kann?
Das hatte ich jetzt eigentlich tatsächlich noch nie.
Ah.
Ich habe, also ehrlich gesagt, meine Freundinnen wollten auch nie in Gruselfilme gehen.
Du, meiner, und ich bin immer der überredet. Das ist mir auch aufgefallen. Jeden einzelnen Gruselfilm, den ich hier in meiner Liste habe, musste ich zu überredet werden oder hat mich kalt erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes, im Rahmen einer, wie nennt man das? So, Sneak Preview.
Ja.
Oh, Shining, Sneak Preview.
Oh. Ich glaube, also, naja, obwohl meine langjährige Ehefrau, mit der konnte man Gruselfilme gucken. Ah. Auch nicht die brutalen nicht, aber zumindest in die Richtung. Das ging schon. Ja. Pascal Laugier hieß der Regisseur von Martyrs.
Ich habe im Zusammenhang gelesen, dass in Frankreich eine Zeit lang jetzt sehr viele neue, sehr, sehr gruselige Gruselfilme rauskamen.
Das war schon die letzten 15 Jahre so, dieser Torture-Porn auch und so. Das geht mir auch wirklich zu weit. Aber da, ich will gar nicht auf Horror, wir wollen tatsächlich auf Grusel aus.
Grusel.
Und, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben.
Ja.
Für dich auch. Nämlich, wovor hast du dich als Kind gegruselt?
Ja, pass auf. Ich habe 2 Sachen. Einmal wiederkehrender Albtraum, Dinge, die näher kommen. Ich kann nicht genau sagen, was, aber es kommt näher. Traum, ich bin hinter einer Tür versteckt und es kommt. Und ich werde wach in dem Moment, wo es hinter der Tür guckt. Das ist eine Angst, von der ich gar nicht sagen kann, woher sie kommt. Aber so das weiß ich, das habe ich als Kind stark gehabt. Das zweite ist, da ist mein Vater wirklich ein bisschen schuld dran. Ich habe wirklich übertrieben Angst vor Vampirfilmen. Oder hat mich Vampire haben mir Angst gemacht, weil mein Vater mich irgendwann mal, was er nicht so oft gemacht, aber ins Bett gebracht hat. Und irgendwie kamen wir auf Vampire und ich muss als Kind ihm so ein paar Fragen zu Vampiren gestellt habe. Und es war einfach nur die Art und Weise, wie unfassbar ernst mein Vater diese Fragen beantwortet hat. Dass Vampire gerne vorne in den Hals beißen, weil da ist die Halsschlagader und hinten ist nicht so viel Blut. Und er hat das überhaupt nicht aufgelöst. Der wollte einfach nur wahrscheinlich meine Fragen ernsthaft beantworten und hat gesagt, gute Nacht, und ist rausgegangen aus dem Zimmer. Und ich lag nur da und dachte, warum ist das so? Warum weiß mein Vater so viel darüber? Warum beantwortet er diese Frage so ernsthaft? Und ich glaube, es war ihm überhaupt nicht bewusst. Aber das hat mich jahrelang beschäftigt.
Aber das kann ich total mir vorstellen bei deinem Vater, dass er so ganz, ganz trocken auf so ein bisschen seine notarielle Art.
Genau.
Irgendwie
Im Juristen, besten Juristendeutsch.
Übrigens, Rüdiger, Vampire, ne?
Ja.
So tötest du sie.
Genau.
Aber das Problem ist natürlich, du hast meistens keinen Holzpflock zur Hand.
Genau. Und es fehlte insgesamt einfach mal der Satz, im Übrigen gibt es Vampire nicht.
Ganz massiver.
Ganz
massiver Ellipse an der Stelle.
Ja.
Und
du, Bernie?
Du hast eigentlich gesagt zwei Dinge.
Zwei Dinge.
Ja. Was war das zweite? Das erste, das was nahe kommt?
Ja, zweite Vampire.
Ach so, Vampire ist das zweite.
Genau.
Okay. Erst mal zu dem, das was näher kommt. Ich erinnere mich gleich an den Film It Follows.
Ich habe mir das gedacht. Das ist der Grund, warum ich habe mir noch einen aktuellen Film angeguckt. Sage ich dir gleich welchen. It Follows, du hattest mir auch damals, als du ihn gesehen hast, der müsste so 3-4 Jahre alt sein, der Film, oder noch ein bisschen älter.
Fünf oder so, ja.
Ja, ja, siehst du. Wir kennen es auch schon länger, als ich denke. Hast du mir davon erzählt und ich habe direkt, als du mir das erzähltest, damals gedacht,
Ja, vielleicht wohlweislich so. Mhm. Tatsächlich dieses Näherkommen. Dieses Näherkommen, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, ich habe mich als Kind vor allem gegruselt vor, ja, also ganz banal, Dunkelheit. Mhm. Also wir hatten so einen Keller.
Das ist so fangen die,
ja. Und der Keller ist relativ, der ist im Prinzip, geht über das gleiche Fundament, also über die gleiche Länge wie die erste und zweite Stock. Mhm. Und im ersten Raum steht der Heizkessel.
Ja.
Und es war okay. Man konnte nämlich im Keller, der Abgang, Treppe war beleuchtet. Da ging man gleich direkt in den ersten Raum zum Heizkessel, falls man da was brauchte.
Okay,
war okay. Mhm. Der zweite Raum rechts, an dem langen Gang, der Gang war nicht beleuchtet, muss man dazu sagen. Der zweite Raum rechts war der Waschmaschine, Wäscheraum. Mhm. Ging auch noch.
Ja.
Aber ganz hinten war kein Licht. Das war so eine Art Vorratsraum. Und der Gang war auch schlecht beleuchtet. Also egal, was man tat, hinten war nie Licht. Mhm. Und was das Ganze noch gruseliger gemacht hat, war, dass hinten im hintersten Raum war eine Tür nach außen. Und wir hatten tatsächlich auch früher das Problem, dass bei uns hin und wieder eingebrochen wurde. Mhm. Und das heißt, es war jetzt nicht nur gruselig, weil man da kein Licht hatte und tatsächlich, bis man es dahinter geschafft hat, erstmal im Dunkeln tappen, musste noch im Dunkeln den Lichtschalter finden, sondern auch später, als ich älter wurde, der Gefahr mir bewusst war, dass da könnte tatsächlich jemand stehen, ein reeller, jetzt nicht ein Geist, sondern ein Einbrecher.
Okay,
und da hattest du oder Einbrecherin, um korrekt zu sein.
Da hattest du Halloween
gesehen. Nein. Davor hatte ich sehr viel Angst.
Ja, das verstehe ich.
Ich hatte sehr viel Angst vor Vampiren. Mhm. Ich weiß nicht, warum eigentlich genau. Ich habe Vampirfilme geguckt, ich habe später auch alles von Anne Rice gelesen und habe mich an diese Angst auch so ein bisschen ergötzt, aber die hat mich nie ganz alleine gelassen. Selbst wenn ich sowas absolut Lustiges sehe wie What We Do in the Shadows, die Serie, die in meiner Erinnerung eigentlich immer großartiger wird, wo es um Vampire geht, habe ich immer noch ein unangenehmes Gefühl. Selbst bei den albernsten Buffy the Vampire Slayer Szenen habe ich immer noch ein unangenehmes Gefühl bei Vampiren.
Wir reden jetzt wahrscheinlich nicht über den Moment des Guckens selber, sondern den, wenn man nachts mal auf Toilette muss und durch die Wohnung geht.
Ja, eher beim Gucken. Ist komischerweise dachte ich nicht, dass es Vampire wirklich gibt. Mhm. Oder dass jetzt jemand an mein Fenster klopfen könnte. Wobei, das ist übrigens eine Szene an Salem's Lot. Mhm. Da kommt so ein Junge ans Fenster geschwebt. Mhm. Ich glaube, das ist eine der gruseligsten Vampir-Szenen aller Zeiten. Mhm. Und kratzt am Fenster von seinem Kumpel. Ah. Unschöne Szene, aber irgendwie habe ich nicht geglaubt, dass sowas passiert. Da konnte ich mir Einbrecher natürlich plausibler vorstellen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Vampire sowas. Irgendwie dachte ich, diese Mythologie ist so verbreitet und vielleicht auch so alt. Und dieser
stimmt, da kommt noch dieser ganze historische Aspekt dazu.
Ja, und das ist genau das ist der Unterschied, dass ich dachte, diese ganze Historie drum, da muss doch was dran sein, wenn ja, ich genau. an Vampiren selbst dann vielleicht an so einer Art Uraltem, so einem Urbösen, mhm. was sich in irgendwas manifestiert, was nicht kontrollierbar ist.
Ja.
Ich glaube, das hat mir am meisten Angst okay. gemacht.
Ja.
Ja. Wovor gruselst du dich jetzt und sag nicht Corona?
Ich grusel, naja, es hat immer noch was mit diesem Näherkommen zu tun. Also ich habe durchaus manchmal auch jetzt als Erwachsener den Albtraum, dass ich irgendwo bin, so als ich, der ich bin. Manchmal habe ich sogar Familie dabei. Und irgendwo weiter runter die Straße hört man Lärm oder auch Schüsse oder irgendwas. So, wo dann das irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine kriegerische Handlung, irgendwas, auch etwas, was näher kommt. Das habe ich manchmal als Traum, was wiederkommt. Ansonsten eher sowas, was ich eher beschreiben würde mit, das ist auch etwas, wo mich Filme dann direkt kriegen, wenn sie gruselig ist, so die Atmosphäre verdichtet sich. Wir reden über etwas und plötzlich verändert sich was. So. Wir reden hier über Vampire und plötzlich merke ich, die Stimmung im Raum ändert sich. So etwas, was sofort, plötzlich gelten andere Regeln.
Das ist toll, wie du das sagst, weil ja. zum Beispiel, Rüdiger, wenn ich jetzt zu dir sage, Rüdiger, nächste Woche werden wir nicht mehr so hier sitzen, wie wir diese Woche hier gesessen genau. sind. Es wird sich was verändern, genau diese Woche.
Und ab diesem
Moment, ja. Ist es nicht alleine schon wahnsinnig gruselig?
Total, ja. Und alles, was ab jetzt passiert, sieht man vielleicht unter dem, was du da gerade gesagt hast.
Hm. Ja, aber es ist Veränderung.
Oh Gott.
Grusel ist Veränderung.
Kann ich gruseln mich jetzt im Moment gerade?
Ja, ich hab's, selbst als ich das gesagt habe, hab mich selbst in Angst versetzt.
Ist das nicht irre, wie einfach das geht?
Ja.
Ja.
Ich, hast du nicht auch Angst, ist Grusel nicht auch verknüpft jetzt, wo du erwachsen bist, mit Angst um deine Familie auch?
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist mehr Angst als Grusel.
Das ist Angst, aber das ist ja konkrete Angst. Das vermischt sich vielleicht, aber, also ich habe jetzt, es ist besser geworden, aber gerade, sagen wir mal, so am Anfang, als das erste Kind noch klein war, habe ich mich schwer getan, abends Sachen zu lesen, auch in den Nachrichten, wie was irgendwas auf der Straße passiert ist an Gewalttaten. So, das tue ich auch nicht mehr. Es ist vielleicht auch, weil sie jetzt größer sind, keine Ahnung. So, aber ja, das ist konkrete Angst.
Findest du es nicht auch gruselig, wenn man zum Beispiel hier in der Nachbarschaft manchmal, meistens kommt es aus dem Wedding, eine Art lauten Knall hört?
Ja, das passiert ja.
Ja.
Darauf willst
ja,
du hinaus, ne?
Ja.
Ja, genau. Und keiner weiß, woher dieser laute Knall kommt.
Genau.
Ja, irre.
Und man wird es auch nie rausfinden meistens.
Ich, ja. Dass es überhaupt geht. Aber pass auf, hier im Park hier direkt gegenüber steht da eine Schaukel.
Mhm.
Und da hat lange Zeit ein Jugendlicher gesessen und hat stundenlang geschaukelt. Und mir ist immer mal aufgefallen, dass Gott, das ist strange, dass er das macht. Ich weiß nicht, dass das meinem Vater am Telefon erzählt hat. Der hat immer wieder nachgefragt. Und Rüdiger, kommt da immer noch dieser Jugendliche und schaukelt. Ja, dann habe ich mich an ihm gerecht und habe alle Fragen ganz ernsthaft beantwortet. Nein, also der kam nicht mehr. Vielleicht rutscht er jetzt lieber. Ich weiß es nicht. Eine Rutsche haben wir nicht.
Endlos.
Endlos.
Nachts durch.
Freefall Tower. Genau.
Ja.
Naja, und pass auf, noch eine Angst. Jetzt die Angst, dass alle anderen spielen ein anderes Spiel als ich.
Das ist ein bisschen die Angst von uns freiberuflichen Künstlern, glaube ich auch.
Ja, und da sind wir auch wieder so, ja genau.
So ein halbwitzig, war nur halbwitzig gemeint.
Naja, auf jeden Fall. Naja, und auch so ein bisschen auch Corona. So, du gerätst auf so eine Demo, wie gestern ja auch wieder in Berlin eine war, und du merkst, Gott, die sind ja alle anders drauf als ich.
Hm.
Und nicht gut. Ja. Damit kommen wir dann gleich auf den zweiten Film, den ich gesehen habe.
Ja. Soll ich noch sagen?
Ja, bitte. Auf jeden Fall. Nee, sag ich, dann kommen wir nachher darauf.
Ach so.
Jetzt sag du mal.
Ich bleib jetzt wirklich beim Grusel und gehe nicht in gesellschaftliche Themen. Ich habe nach dem Film The Conjuring, in dem es um das Ermittler-Ehepaar Warren geht, so ein christliches Ermittler-Ehepaar, paranormales Ermittler-Ehepaar, also quasi, man könnte auch sagen, Teufelsaustreiber umgangssprachlich, habe ich ein Interviewbuch mit denen gelesen und auch ein Buch so über deren Biografie.
Mhm.
Und was man auf jeden Fall sagen kann, dass das sind nette, brave, empathische Leute. Vielleicht sind sie Spinner, weil sie Geister jagen, das kann sein, aber sie machen einen sympathischen Eindruck. Und wenn die nicht nur über diese paranormalen Phänomene,
oh Gott, ja, stimmt, das hast du mir erzählt,
über diese paranormalen Phänomene beschreiben, denen sie in Häusern begegnet sind, sondern auch das, was sie selbst erlebt haben.
Mhm.
Nämlich, dass eine große Dunkelheit, also dass sich quasi Dämonenpräsenz in einer großen Dunkelheit manifestiert, die auf sie zukommt.
Oh.
Da habe ich mich so an eigene Träume erinnert gefühlt und so. Da habe ich teilweise gedacht, ich kann es jetzt nicht mehr weiterlesen, weil sonst öffne ich quasi,
ja,
sonst öffne ich da eine Tür,
ja,
in eine Angst. wie reell die auch immer sein, berechtigt die auch immer sein
wird.
Ja, genau. Da, es gibt ja oft dieses, also die beschreiben die, es wird oft auch in Filmen gesagt, dass Leute, die so Geisterbeschwörungen durchführen oder so mit Ouija-Boards experimentieren, Gläserrücken sagt man auch, dass die quasi einen Kanal aufmachen in eine andere Welt und quasi damit Dämonen oder Geister nicht mehr loswerden. Mhm. Ich glaube, die Warrens selber sagen sogar, wenn das nicht stimmt, dann ist es aber trotzdem so, dass du damit Ängste und Unterbewusstsein aktivierst, wo du quasi die Katze auch nicht mehr in den Sack bekommst.
Irre.
Oder die Pandora auch nicht mehr in die Büchse.
Nee, Katze ist ein sehr gutes Bild.
Ja. Und davor gruselt es mich wahnsinnig. Und davor habe ich
also auch im Grunde genommen, dass man sich einer Angst gegenüber öffnet, der man nicht Herr werden kann.
Ja, und tatsächlich auch dem eigenen Aberglauben zum Opfer fällt.
Ja, irre, ne?
Und das andere, was ich hatte, das, was ich schon mal erzählt habe, als ich in München gearbeitet habe vor vielen Jahren, war ich mal krank eine Woche und habe zu Hause, mir war langweilig und habe irgendwie im Internet zufällig was über luzides Träumen gelesen. Weißt du, was das ist?
Ja.
Das ist in Träumen sich aktiv bewegen.
Genau, dass
bewegen.
Man anfängt,
ja, die Träume
ein bisschen auch Regie zu führen in seinen Träumen.
Ja. Genau. Und das habe ich geübt da muss man so Mitschriften machen jeden Tag, was hat man geträumt. Und ich war fiebrig und habe viel geschlafen und nach jedem Schlaf mir aufgeschrieben, was habe ich geträumt, was will ich im nächsten Traum anders machen, etc., etc. Das kann man üben irgendwie, gibt es so Anleitungen. Und habe es dann tatsächlich einmal geschafft, und zwar nicht so, wie ich es jetzt heute habe. Ich habe es ein bisschen gelernt dadurch, aber heute habe ich es, ich habe irgendeinen Traum, meistens bin ich irgendwie verreist und schaffe es nicht richtig nach Hause. Das ist oft so ein wiederkehrender Albtraum. Und dann denke ich so, okay, ich muss jetzt aber hier irgendwo anrufen, das kann ich im Traum schon bestimmen. Oder ich kann mir im Traum sagen, das ist Bullshit, jetzt wach auf, du bist nicht irgendwie gerade im katholischen Landjugendheim und auf Besinnungstagen.
Okay,
aber da ist was ganz Extremes dann passiert, und zwar, ich bin quasi aufgewacht in meinem Bett in München, habe aber noch geschlafen und wusste, dass ich schlafe und wusste, ich gehe jetzt bewusst ins Badezimmer im Schlaf, habe mich quasi aus mir selbst erhoben, bin ins Badezimmer gegangen, konnte die Uhr auf dem Wecker nicht lesen, weil man das angeblich nicht kann bei luziden Träumen. Entweder man kann es wirklich nicht oder ich habe es mir eingebildet, weil ich es vorher gelesen habe.
Oder du wolltest dich an die Regeln halten.
Oder ich wollte mich an die Regeln halten, konnte mich auch nicht im Spiegel sehen, was tatsächlich sehr gruselig war. Stand dann im Bad und habe dann gemerkt, okay, das bedarf hier eine Menge Kraftaufwand, luzide zu träumen. Und dann hat mich quasi irgendwas von hinten ergriffen, wie so ein Sog, und hat mich zurück ins Bett gezerrt und hat mich wirklich so. Und das fand ich so. Das fand ich so verdammt unheimlich, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Ich habe gedacht, ich möchte nicht mehr luzide träumen. Das war mir zu gruselig, das will ich nicht. Es war ja letztlich nur letztlich bin ich ja nur aufgewacht, es ist ja nichts passiert. Aber das hat mich wirklich sehr geängstigt. Und da war ich schon sehr erwachsen. Also da war ich, glaube ich, Ende 20 oder so.
Wow.
Okay. Dann die nächste Frage, Rüdiger, hast du schon mal privat eine Art Ghost Story erlebt? So unerklärliches Phänomen, was du dir nicht erklären, also, ja.
Nee. Muss ich wirklich passen. Ich habe wirklich als, das, was ich eben erzählt habe von meinem Vater, den Vampiren, habe ich hier so als, in unserer Liste hier als Private Ghost Story. Nee, ich kann nichts sagen.
Gab es so eine urbane Legende, die man dir als Kind erzählt hat?
Also pass auf, jetzt geht's ein bisschen ans Eingemachte. Es gab so, meine Mutter ist ja früh gestorben und es gab so Sachen, auch wir wieder, mein Vater, so, wir haben zum Beispiel eine in der Verwandtschaft, eine Frau, ich kann gar keinen jetzt sagen, sie ist gar nichts von mir, sie ist wirklich um ganz viele Ecken sind wir miteinander verwandt, aber diese ältere Dame ist sehr esoterisch unterwegs, die macht Pendelsachen und ich weiß gar nicht, was sie alles macht, und weiß ich nicht, in der Zeit, wo meine Mutter sehr krank wurde, hat die mal abends ganz aufgelöst bei meinem Vater angerufen, hat gesagt, ah, sie ist so krank. Da war sie offiziell in unserer Meinung noch gar nicht krank. Sowas. Und so hat das so abgetan und sowas. Und so Sachen gab es in dem Zusammenhang 2, 3, wo mein Vater sich, glaube ich, mal eine Zeit lang reingesteigert hat. Ja. Das ist gruselig, wenn ich mich da auch reinsteigern würde oder wenn ich das. Ja, ist so eine Entscheidung, ob man das, wie ernst man das nimmt. So.
Ja, ist eine Entscheidung, das stimmt. Ja. Ich wurde nur mal reingelegt als Kind.
Ja.
Da hat jemand die, in Bayern, weiß nicht, ob du das kennst, da werden so die Heiligen Drei Könige.
Ja.
Die schreiben dann ihre Initialen an die Tür mit Kreide.
Ja, genau.
Und das gilt für mich als völlig heilig und unabänderbar.
Genau, dieses 19 plus, ich sage 19, weil wir Kinder der, genau,
9, CMB.
Plus, ja, genau, Kaspar, Melchior, Balthasar, ja.
Ja, genau. Und das hat, ich war bei einem Kumpel und der hat es geändert.
Ja.
Und ich dachte, und er hat gesagt, es war ein Geist, hier spukt's. Und ich konnte mir tatsächlich in meiner katholischen Kirchengläubigkeit nicht vorstellen, dass jemand so blasphemisch sein kann und das selbst ändern, weil das ein heiliger Vorgang für mich ein bisschen gewesen. Und deshalb habe ich eher die Variante geglaubt, dass es hier spukt.
Ja, Wahnsinn.
Hm. Ja, ansonsten hat mein Sohn mal, als er 3 war oder so, wir waren in Saint-Tropez.
Ja.
Da habe ich dir doch damals ein T-Shirt mitgebracht.
Da ich war das. Erinnere mich an mehrere Geschichten aus Saint-Tropez, von nächtlichen Alarmanlagen und.
Ja, das auch, aber das war eher nervig als gruselig. Auf jeden Fall hat.
Touristen-Teddys, ja.
Da waren wir in dem Fort von Saint-Tropez.
Ja.
So ein altes Fort und da war so eine Luftschacht.
Ja.
Und da hat mein Sohn drauf bestanden, der tatsächlich vor diesem Urlaub gesagt hat, Geister gibt's nicht. Ich meine, aber gut, der ist 3, hätte ihn ja auch nicht so ernst nehmen müssen, aber darauf bestanden hat, dass er da einen Geist drin gesehen hat. Und zwar wirklich 1-2 Jahre drauf bestanden hat. Und erst in den letzten Jahren hat er gesagt, das hat er sich wahrscheinlich nur eingebildet. Ich will nicht sagen, das hat mir schlaflose Nächte bereitet, aber ich habe so viel an so Filme gedacht, wo man Kindern nicht glaubt, ne?
Ja, ja. Ja.
Das ist der Geist von The Haunting of vor Saint-Tropez. Okay, Rüdiger. So, jetzt haben wir auch einen Film geguckt. Und ich habe dich gezwungen.
Ja.
Halloween, John Carpenters Halloween von 1978 zu gucken, ein Film, der die Halloween-Reihe begründet hat und der auch ein bisschen Halloween als Scarefest auch nochmal ein bisschen mehr manifestiert hat. Jetzt, ich habe ein paar Background-Infos zu dem Film, aber vielleicht sagst du zuerst mal, wie du ihn fandest.
Du, mein erstes ursprüngliches Erlebnis, also es, so in einem Satz, ich finde es einen sehr guten Film, es ist sehr guter Film, auch im Sinne von jedes einzelne Bild, jeder Sound, jede Szene ist alles gestaltet, überlegt, Schauspieler sind super. Ich habe lang überlebt, wer dieser Arzt ist, wo ich dachte, woher kenne ich den? Das ist Donald Pleasance, den ich gerade jetzt gesehen
habe. Dr. Loomis.
Ja, fantastisch. Irgendwie ein unscheinbarer Typ, was die Sache aber noch viel besser macht. Das ist, ich habe den so geliebt in Gesprengte Ketten. Das ist lustig, weil er wurde bekannt als der Schauspieler mit den magischen Augen. Und da spielt er jemanden, der erblindet in dem Film, in Gesprengte Ketten, aber darum geht's ja nicht. Ja, ist wirklich ein sehr, sehr guter Film.
Wie sehr scary. Ja, wie gruselig fandest du ihn auf einer Skala von 1 bis 10?
Nicht besonders gruselig, würde ich sagen. Er spielt halt, was interessant ist, ich weiß gar nicht, wann ist der Weiße Hai gedreht? Davor, danach?
Das war davor. Ich glaube, das fiel so ein bisschen in den Horrorfilm-Boom auch ein bisschen.
Das Böse, das Gefährliche aus einer Point of View zu zeigen, frage ich mich, ob das vielleicht neu war in dem Film. Das ist
überwiegend, würde ich sagen.
Ja, das ist natürlich ziemlich gut.
Der Weiße Hai ist von 75, Entschuldigung.
Ah ja, sieh mal an. Nee, dann doch, ist das älter. Wo war ich gerade?
Wie scary du fandest, wie scary von 1 bis 10.
Naja, er ist natürlich auch brutal. Natürlich, er spielt mit einer sehr konkreten Angst, dass jemand einbricht bei dir. Es ist nicht die Frage, ich glaube an Vampire oder ich glaube an Vampire nicht, sondern an einen gefährlichen Verrückten muss man nicht glauben, die gibt es. So, es ist halt ein ständiges Abwägen, diese Angst manifestiert sich in so einer ständigen Abwägen, okay, wie wahrscheinlich ist, dass jetzt in unsere Wohnung gerade jemand eingebrochen ist, der mit dem Messer dahinter steht. So, das
und
kann nicht, das ist wie, nachdem du der Weiße Hai geguckt hast, du irgendwann vor der Krummlanke stehst und ist relativ unwahrscheinlich, dass da jetzt ein Hai drin ist, aber er könnte schon. Papa, wäre das möglich, dass ein Hai da und da lang schwimmt oder ein Krokodil hier ausgesetzt worden ist? Nein, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber wäre es theoretisch möglich? Ja, natürlich ist es Wasser.
Ja, so, hat die Info dann für deinen Sohn, eigentlich ist es Quatsch.
Ja. Ja, genau, richtig. Also das Gespräch habe ich auch so nie geführt, das möchte ich an dieser Stelle nur festhalten.
Okay. Also gib ihm eine Zahl, trotzdem.
3.
3. Nur 3 scary?
Ja.
3 ist da wenig scary.
Ist wenig scary, ne? Reicht nicht? Gut, dann sage ich 4. Aber nicht so, also nicht wirklich, nee, nicht so scary.
Okay.
Ich brauche noch Luft nach oben.
Okay.
Sehr viel Luft, ne, in dem Fall, ja.
Okay.
Ich wollte nur sagen, er packt mich nicht so, das ist so keine Urangst. Ich bin nicht richtig getriggert, weißt du?
Ja, ich frage mich, ob das anders gewesen wäre, wenn man ihn quasi im Kino gesehen hätte 1978.
Absolut, das wäre mit Sicherheit anders gewesen. Es wäre wahrscheinlich sogar nochmal anders gewesen, wenn man vielleicht nicht männlich ist. Ich weiß es nicht. Hm. Es sind schon immer, na gut, es kommt auch ein Mann zu Tode, aber es sind schon Frauenopfer. Frauenopfer, also es Frauen, die...
Ja, doch, das kann man aber, glaube ich, schon so sagen. Interessant ist, dass es auch in dem Film eigentlich keine Plot-Twists gibt oder der Killer in dem Sinn auch keine besondere Agenda hat, sondern es ist einfach nur... Toll, ja. Der Film ist auch deshalb so gruselig, weil einfach so, weil er so eine Einbahnstraße ist irgendwie.
Ja, ja, und das ist auch so toll an dem Arzt, der ist so determined, wie er zum Sheriff sagt, sie müssen was unternehmen, weil sonst sonst wird es richtig schlimm. Und der Sheriff wird böse auf ihn. Und es gibt im ganzen Film nicht die Auflösung, wir sehen es nicht, aber wir wissen, dass es passieren wird. Der Sheriff weiß bis zum Ende des Films nicht, dass seine Tochter als erstes erwischt hat. Hm.
Der Produzent hat auch damals zu John Carpenter gesagt, mach doch irgendwas mit, ich will irgendwas mit Kindermädchen drin haben und so, das ist scary. Und mach auf jeden Fall ein Treppenhaus, muss auch drin sein. Das Treppenhaus ist auch super scary.
Super scary.
Also es war tatsächlich so, dass der Film quasi wie ein Baukasten war, wie macht man einen scary Movie?
Ja.
Und interessant, dass er aber trotzdem so authentisch wirkt irgendwie.
Total, total. Dieses Ganze, ach Gott, man hat ja Lust, da hinzuziehen. Ist total schön da in diesem kleinen,
wie heißt das? Haddonfield.
Ja. Haddonfield in Illinois.
Ja.
Super sieht das da aus. Babysitter ist ein brillantes Motiv. Weil als Kind, wenn du Angst hast, sie sagt ja irgendwann, die Jamie Lee Curtis zu den Kindern, ich bin da und pass auf euch auf. Und ihr wisst es, sie tut es ja sogar. Sie schafft es ja sogar.
Soll ich dir ein paar gute Facts zu dem Film sagen?
Ich bin all ears.
Der Film ist so, also ich habe einen Podcast dazu gehört, letztes Jahr auch. Mhm. Da weiß ich noch ein bisschen was und ich habe ihn auch noch mal ein bisschen reingehört gestern. Ich weiß gar nicht, also von The Ringer war er und hat, wie heißt er nochmal, irgendwas mit Halloween. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, ich habe es dir geschickt.
Du hast mir geschickt, ja.
Irgendwas mit Punch? Ich guck nach und warte mal.
Ich habe es in meinem Slack drin, aber erzähl doch schon mal, ich guck nach.
Nein, im Slack, Halloween Unmasked.
Ah.
Amy Nicholson, die Filmjournalistin, berichtet da. Also pass auf, der Film ist tatsächlich, hat ein super geringes Budget.
Mhm. Ja.
John Carpenter war zynisch und ein bisschen frustriert, weil seine beiden Anfangsfilme nicht so funktioniert haben in Hollywood. Mhm. Er wollte tatsächlich, ich mache jetzt einen Horrorfilm, ich mache den ein bisschen Baukastenprinzip. Man muss eher sagen, dass ihn quasi, das Drehbuch wurde innerhalb von 3 Tagen geschrieben mit seiner Frau, die da auch produziert hat, Deborah Hill.
Ja.
Bei seiner Freundin damals, weiß nicht, ob sie schon verheiratet waren. Es war einfach, ich mache jetzt diesen Horrorfilm. Der soll Erfolg haben, der soll nicht viel kosten, ich mache das jetzt einfach. Mein Kumpel spielt den Michael Myers, setzt sich aber eine Maske auf, der soll ein bisschen rumlaufen drin. Ich mache eh alles mit Kumpels, meine
das
Frau.
Das ist wohl sehr typisch, habe ich gelesen, für John Carpenter, der arbeitet immer gerne mit den Leuten zusammen, die gleichen, weil er so menschenscheu ist.
Ja, ich kriege nicht viel Geld, aber dafür will ich, dass mein Name im Titel steht, John Carpenter's Halloween, ich möchte die Filmmusik bitte selber schreiben.
Och, brillant ist die.
Ja, genau.
Hat er selber geschrieben?
Ja, John Carpenter macht ja oft die Musik für seine, also meistens die Musik für seine Filme.
Stimmt, habe ich auch gesagt. Ja, genau.
Hat sich beim Exorzisten ein bisschen bedient als Motiv.
Ja.
Der Exorzist, glaube ich, benutzt ja Tubular Bells von Mike Oldfield.
Ja.
Als Intro.
Ja.
Und da ist es ein bisschen abgeguckt. Aber es ist ein fantastisches Thema.
Großartig.
Und man kann es leicht nachspielen. Können wir alle, glaube ich, auf dem Klavier.
Okay.
Ein ziemliches DIY-Projekt.
Ja.
Und fantastisch, dass es so gut geworden ist. Und im Prinzip auch Jamie Lee Curtis hatte keinen Bock auf diesen Film. Die ist in Hollywood ein bisschen schwer aus der Spur gekommen.
Ja.
Als Tochter von Tony Curtis und Janet Leigh, die ja quasi das Opfer in Alfred Hitchcocks Psycho gespielt hat.
Okay.
Also die Tochter der originären Scream Queen.
Mhm.
Und hatte eigentlich auch, sagt selber, im Horrorfilm hat sie keinen Bock gehabt.
Mhm.
Aber hey, ich muss jetzt irgendwo mitspielen. Ich muss irgendeinen Film machen. Okay, let's go. Und dass es so gepasst hat, ist so ein bisschen eine Fügung des Schicksals und auch so ein bisschen Glück einfach. Und dann ist ja auch so viel dazugekommen im Lauf der Jahre, wie man den Film interpretieren kann. Also eine Stalking-Problematik für Frauen und so das Thema des Empowerments irgendwie
sich
letztlich bei seinen männlichen Invasoren tatsächlich auch zu rächen oder die in die Flucht zu schlagen, ist ein hochaktuelles Thema.
Ja.
Was John Carpenter nie so beabsichtigt hat. Er hat es übrigens selber sehr ehrlich gesagt, der Film ist einfach true crass exploitation. Ich wollte einfach nur einen Film machen, voller billiger Tricks, wie so wie auf einem Jahrmarkt, eine Geisterbahn auf einem Jahrmarkt, hat er selber gesagt. Du läufst irgendwie die Geisterbahn lang und irgendwas springt dich an. Das war alles, was ich wollte. Und die wahre Magie ist da auf dem Set und im Schnitt entstanden. Und es ist ein Film, der so vielschichtig interpretierbar ist, auch heute noch. Man kann zum Beispiel sagen, es gibt auch Leute, die sagen, es ist so ein politischer Stance. Michael Myers, der Killer, ist quasi so, steht so für diese Reagan-Konservativen, die die Jagd auf Frauen gemacht haben, die nicht sexuell konventionell waren.
Ja, ja.
Man, wie gesagt, man kann es irgendwie als Empowerment-Film sehen. Man kann es aber auch so, es man kann's als total reaktionären Film sehen, der wo quasi solche Teenager, die Sex haben, nicht damit bestraft durchkommen, werden.
Bestraft werden.
Es ist der Film, der quasi das Final Girl als Trope für Horrorfilme installiert hat mit Jamie Lee Curtis.
Ja.
Und es war 26 Jahre lang, Rüdiger. Das ist eine lange Zeit für damalige Verhältnisse. Der erfolgreichste Indie-Film aller Zeiten.
Ach.
Ich weiß gar nicht, wer ihn da abgelöst hat.
Mhm.
John Carpenter sagt übrigens über dieses sexuelle Motiv, das ist eine Quote, die ich nur auf Deutsch habe, das eine Mädchen, das sexuell das Aufrichtigste ist, sticht diesen Kerl mit einem langen Messer. Sie ist die sexuell frustrierteste. Sie ist diejenige, die ihn tötet. Nicht, weil sie Jungfrau ist, sondern weil sie all diese unterdrückte sexuelle Energie aus ihr herausbricht. Sie benutzt all diese Phallus-Symbole gegen ihn, wie das Messer zum Beispiel.
Na, hat er sich ja doch ein paar Gedanken gemacht.
Ja, das kam dann, glaube ich, auch später.
Ja.
Interessant an dem Film finde ich auch, dass 40 Minuten lang eigentlich nichts passiert. Es gibt diese Anfangsmordszene. Michael Myers Lust wandelt so ein bisschen durch Haddonfield.
Aber auch da natürlich wie jedem.
Aber es passiert kein Mord.
Es passiert kein Mord, aber. Ja, aber was natürlich der Grusel ist, etabliert diese absolut brillante Anfangsszene in diesem Krankenwagen durch den Regen, wo der Arzt mit der Schwester fährt, Michael Myers abholen und man sieht dann durch das Auto, durch die Windschutzscheibe, in den Regen, ins Dunkel hinein, die Insassen dieser Nervenheilanstalt in weißen Nachthemden durch den Regen laufen und das Auto wird angegriffen. Also der Grusel an sich ist schon etabliert. Aber ja, es passiert lange nichts.
Ja eben, aber das meine ich ja damit. Ja, ja. Das ist etabliert und du wartest eigentlich drauf, dass was passiert. Es sterben in diesem Film auch nicht so viele Leute. Ich glaube, es sind fünf oder so. Ich glaube, der Death Count, Body Count ist höher in den späteren Halloween-Filmen.
Also,
Vermute ich,
auf jeden Fall nicht hoch. Nee, das stimmt.
Hm.
Wen es auch erwischt und ist auch ein Grund, warum ich, glaube ich, eine frühe Abneigung, ich habe auch mal drüber nachgedacht, gegen Gruselfilme entwickelt habe, ist, weißt du, wen es ganz oft als erstes erwischt in Gruselfilmen?
Tell me.
Den Hund.
Ja, übrigens auch in Benedikt Wells Buch, das ich gerade gelesen habe, erwischt es auch als erstes den Hund. Spoiler für die ersten 20 Seiten.
Oder, ich habe manche Filme nur deshalb nicht gesehen. Ich sehe den, der Kiemann, wen erwischt als erstes? Der Schäferhund. Es erwischt immer auch große, starke Hunde, wo man denkt, er müsste doch eine Chance haben vielleicht, aber nein.
Ich kann übrigens Filme, wo Kinder sterben oder Babys nicht gucken. Da bin ich sofort raus.
Na klar.
Eins noch, ich glaube tatsächlich, dass der Film auch deshalb so gut ist, weil er so fucking simple ist. Ja. In Teil 2 hat man versucht, das ist mittlerweile schon wieder geretconnt worden, dass man, dass Michael Myers eigentlich der Bruder von Jamie Lee Curtis ist.
Ah, oh.
Ja, ich glaube auch, dass der aktuelle Halloween-Film es gibt ja diesen letzten Halloween-Film auch, wo nochmal Jamie Lee Curtis wieder mitspielt. Wo sie quasi so ein
eigenes. Ist schon 2 Jahre alt, glaube ich.
Ja, wo sie so ein Vorhat und so eine Selbstverteidigungsanlage zu Hause. Ich glaube, auch der verneint dann diesen zweiten Teil.
Ah.
Aber es wurde da etabliert, dass es ihr Bruder ist und dass es da eine Background gibt. Mhm. Viel spannender ist, wenn es keinen Grund gibt.
Mhm. Finde ich auch.
Grundlose Morden ist tatsächlich.
Und das ist ja eigentlich im ersten Film wirklich. Das ist das, was der Arzt immer wieder sagt. Nein, das sind die schwärzesten Augen. Es ist der Teufel. Er macht das. Ich bin in 8 Jahren nicht dahinter gekommen, was da die Motivation ist. Ich sage nur, sie ist da.
Das ist ja auch das, was Terroranschläge so furchtbar gruselig macht. Eben. Dass du kannst dich ja korrekt verhalten haben, wie du willst in deinem Leben. Und trotzdem kann jemand auf die Idee kommen, da wo Rüdiger Rudolf jetzt gerade einkaufen geht, da schmeiß ich eine Bombe rein.
Ja. Das macht ja das noch viel angsteinflößender, dass es nicht rationalisierbar ist.
Ja.
Genau. Ist auch so ein Film, den man guckt und so, wo ich mir notiert habe, ist, man hat diesen Film gesehen und glaubt, Amerika einen Tick besser zu verstehen. So, diese Stimmung in dieser Siedlung, auch diese rettende Waffe letztendlich, der Mann mit der Pistole, der reinkommt, der Arzt, der vielleicht eigentlich keine Pistole haben sollte, aber eine hat, der letztendlich dadurch den Tag rettet, also, ja.
Ich glaube überhaupt, dass man durch so Gruselfilme später mal sehr viel historische Nachforschungen oder Porträts über so Vorstädte, Kleinstädte, amerikanische Provinz irgendwie da versucht, Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist ja für uns immer alles so selbstverständlich. Wir gucken E.T. oder auch Stranger Things oder was, Geier was und alles ist gleich. Aber irgendwie sowas gibt es ja bei uns in der Form eigentlich nicht.
Nee, genau. Und trotzdem, man kriegt ja fast eine Sehnsucht, obwohl man es nie erlebt hat, kriegt man danach.
Naja, nach dem Film habe ich keine Sehnsucht noch.
Nach dem Film vielleicht der Kleinstadt. Aber so, naja.
Okay.
Du, ich habe noch einen zweiten Film.
Du hast noch einen zweiten Film
gesehen. Ich habe noch Midsommar gesehen, Bernie. Ich hab's
getan. Hast Midsommar. Wow.
Bernie, du, an deinem Blick sehe ich, dass du einschätzen kannst, wie sehr ich mich überwinden musste. Aber auch da muss ich sagen, es ist ein guter Film.
Ach, das ist ein verdammt guter Film. Ich finde, es ist ein wirklich guter Film. Der bricht auch mit ein paar Konventionen des Horrorfilms.
Ja, es ist zum Beispiel wirklich sehr selten dunkel.
Ja.
Ja.
Ja, es ist halt Midsommar. Es wird nicht dunkel eigentlich in diesem Film so richtig.
So, man weiß mal eigentlich irgendwas, was der schwedische Tourismusverband zu diesem Film gesagt hat? Sind da irgendwie die Buchungen eingebrochen, auch vor Corona? Midsommar, ich meine, gut, wir haben schon im Brennerpass hier drüber geredet. Es geht um ein paar Studenten, die nach Schweden fahren.
Mit ihrem schwedischen Kumpel. Mit
einem schwedischen Kumpel, die studieren alle Anthropologie. Wie heißt das? Oh Gott, ist das peinlich. Sind Anthropologen und sie und interessieren sich für ein Midsommernachtsritual aus dem Dorf, wo einer von denen herkommt, und der eine nimmt noch seine Freundin mit.
Ja.
Genau, und dann feiern sie ein neuntägiges Fest mit diesen Leuten in diesem sehr, sehr abgelegenen Dorf in Schweden und das nimmt aus der Sicht der Leute im Dorf ein ganz gutes Ende, von außen betrachtet eher nicht so.
Ja, die haben halt so ihre ganz eigene Tradition.
Ja. Alles in allem, nachdem ich den Film gesehen habe, würde ich sagen, es war ein schönes Fest.
Ja.
Ich habe Weihnachten erlebt, die waren schlimmer. Aber
ehrlicher Gag.
Ja. Aber es geht ganz gut zur Sache.
Florence Pugh oder Pugh oder Pugh, ich weiß es nicht genau. Die Hauptdarstellerin.
Ja.
Was denkst du?
Ich glaube Pugh, aber Pugh? Ich bin mir nicht sicher.
Puff, vielleicht.
Ich habe
auch
QAnon neulich. Es heißt auch nicht QAnon, wie ich mehrfach QAnon gesagt habe. QAnon heißt es,
glaube ich. Also, so aus dem amerikanischen Fernsehen.
Hör einfach nicht auf mich.
Deduziert. Ja, und du nicht auf mich und.
Ja. Und ihr nicht auf uns.
Ja, das ist die richtige Reihenfolge, genau. Ja, genau. Die hat ein Trauma und auch, glaube ich, eine Störung. Also auch, die ist psychisch sehr angeschlagen.
Ja.
Und ich habe das damals gesehen, wo ich auch nicht wirklich in einer absolut positivistischen Verfassung war und dachte, und die nehmen am Anfang so Pilze, das ist jetzt kein großer Spoiler, und ich dachte, ich habe noch nie Pilze genommen und so bewusstseinserweiternde Drogen, habe es theoretisch immer noch vor, aber ich warte immer noch auf einen Zeitpunkt, wo ich keine Angst vor mir selbst habe, was sich da auftut.
Sehr gute Beobachtung.
Und da dachte ich so, scheiße, wenn die jetzt sowas nimmt, ist es nicht gut. Und da hat mich schon das fand ich so eine unschöne Szene, obwohl es teilweise noch lustig war.
Ja, total lustig, wie der eine darauf reagiert.
Und ich glaube, diesen Zustand einfach wirklich, also ich habe mit Leuten gesprochen, die Pilze genommen haben, einfach sehr gut beschreibt.
Ja.
Aber das hat mich schon sehr beunruhigt. Und weißt du, wie das nennt? Also, ich wollte gerade sagen, das ist ein Spoiler. Kurz mal weghören, 30 Sekunden. Weißt du, wie man das nennt, wenn sich alte Leute vor Ablauf ihrer Lebensspanne umbringen?
Nein.
Senizid.
Senizid, okay. Ja.
Und dieser Senizid, das ist ein Bild aus diesem Film, das mir, glaube ich, für immer und immer im Kopf bleiben wird. Mhm. Spoiler over.
Mhm. Ja.
Ja. Und trotzdem ist es ein Film, der, ich habe es ja damals schon gesagt, interpretierbar ist oder auch einfach nur so, man kann ihn nur so gucken, spannungshalber. Ari Aster selber hat gesagt, der Regisseur, es hat einen Trennungsfilm.
Ja, genau. Da sind wir wieder beim Thema. Was ist gruseliger als der eigentliche, Spuk ist es ja in dem Fall nicht, aber es ist eher Horror im Bereich, alle anderen spielen ein anderes Spiel, als du selber spielen möchtest. Hm. Ja, aber es geht um die Beziehung der beiden.
Ja.
Und ja, ich meine,
Ich kann keinen Spoiler jetzt auf das Ende des Films zurückblicken und kann es gleichzeitig unfassbar grausig finden und gleichzeitig super lustig.
Ja.
Und das ist schon ein Kunststück, finde ich.
Ja, und das spielt sie auch alles fantastisch.
Beide eigentlich auch.
Beide.
Man denkt eigentlich, ja, dass er der schlechtere Schauspieler ist, weil er halt so ein All-American-Scheiß-Typ spielt.
Ja.
Jack Renner heißt er.
Ja.
Aber eigentlich spielt das es auf den fucking Punkt, diese Rolle.
Absolut, absolut. Er ist total passend. Am Anfang war ich noch so ein bisschen, mein Gott, so, die sind auch alle, wobei der eine ist ja ein bisschen bekannter, aber die sind alle so Durchschnittstypen, sehen auch alle aus, als würden sie sich aus dem gleichen Kleiderschrank bedienen. Was aber auch nicht schlecht ist, weil die anderen natürlich im Dorf so uniformiert sind. Es werden dadurch so diese beiden Gruppen so deutlich. Irgendwie ist es aber auch einfach ganz gut, dass sie so sind, wie sie sind. Also, dass er auch so durchschnittlich ist, wie er ist.
Großer Respekt, dass du dir den Film zugemutet hast.
Ja, danke. Aber wie gesagt, ich musste zu jedem meiner Horrorfilme überredet werden, selbst zu Stranger Things. Aber ich habe es dann wirklich eigentlich doch selten bereut.
Hereditary ist natürlich auch ein guter Film. Mhm. Ich fand ihn nicht so gut wie Midsommar, hatte ich dir gestern schon geschrieben, dass viele da anders denken. Falls du dich da nochmal überwinden sollst, interessiert mich deine Meinung.
Könnte passieren, schon wegen Toni Collette.
Okay.
Na gut, Bernie.
Wir haben Top 5 gruseligste Filme. Wir reden nicht von den besten Horrorfilmen, sondern die uns am meisten gegruselt haben.
Was ist deine Nummer 5?
Und mein Problem ist,
oder hast du Honorable Mentions?
Dass ich ungefähr 14 Filme hier stehen habe.
Das denke ich mir. Deshalb frage ich nach Honorable Mentions.
Darf ich mit den Honorable Mentions anfangen?
Ich bitte darum.
Okay. Hast du auch welche?
Ja.
Okay. The Thing? Mhm. Auch John Carpenter?
The Thing ist nochmal was anderes als der Blob, oder?
Ja.
Thing, ist das draußen im Eis irgendwo?
Ja.
Ja, da habe ich mal so ein bisschen reingeguckt. Während ich selber einen Vampirfilm gedreht habe, einen Vampir-Kurzfilm, habe ich, pass mal auf, jetzt kommt's. Ich habe mit, der ist ein bisschen bekannt, dem großen Türsteher mit Frank Küster in einem Auto gesessen, habe mit ihm auf seinem Laptop The Thing geguckt.
Aha.
Auch John Carpenter, ne?
Ja.
Ja.
Hast du diesen Vampirfilm, den du gedreht hast, kann man den irgendwo sehen für unsere Hörer?
Nein, der ist nie realisiert worden. Oh. Also ist, glaube ich, nie fertig geworden. Also wir haben alles gedreht, aber das Drehbuch war nicht so durchdacht. Wir haben wirklich an der Schlussszene, während wir gedreht haben, noch rumgedoktert, was auch okay sein kann. Ich habe nie irgendetwas von dem Film gesehen. Letztendlich hat er aber zu vielen anderen Jobs geführt.
Warst du Vampir?
Nein, ich wurde gebissen. Pass auf, ich fahre mit meinem amerikanischen Straßenkreuzer durch Berlin, weil das so wirklich so ein...
Wie es halt damals wirklich war?
Wie es halt damals wirklich war. Es war auch alles ein Studentenfilm, es war natürlich nichts blockiert. Dieser Wagen, das war wirklich so ein Muscle Car. Der hatte, weiß ich nicht, 340 PS oder sowas. Aber 60er Jahre, es war wirklich, wirklich nicht leicht, das Ding auf der Straße zu halten. Wenn du Vollgas gegeben hast, hat der Wagen nach links gezogen. Wenn du gebremst hast, hat der Wagen nach rechts gezogen.
Ein Heckausbrecher quasi.
Ein Komplettausbrecher. Mhm. Aber ja, Heck hätte, also wenn ich Gas gegeben hätte auch. Trotzdem haben die Leute gejubelt, das habe ich noch nie erlebt, wenn du Gas gegeben hast. Also die Zeiten haben sich auch geändert an der Ampel.
Wollte gerade sagen, ja.
Ja, aber es hat zu anderen Sachen geführt. Ja, Vampirfilm, genau. Und ich wurde gebissen, genau, ich nehme eine Prostituierte mit vom Straßenstrich, die mich beißt während des Aktes. Und in diesem Vampirfilm, es gibt ja immer neue Regeln in Vampirfilmen, wenn ich es schaffe, sie innerhalb von 24 Stunden zu töten, werde ich nicht selber zum Vampir. Also lade ich mir einen Kumpel ins Auto und versuche sie wiederzufinden, um sie kalt zu machen.
Ja, das macht doch Sinn.
Macht Sinn, ne? Gut.
Ja.
Aber der Film, wie gesagt, ich habe ihn nie gesehen.
Einer der innovativsten Vampirfilme der letzten Jahre ist übrigens, vielleicht hast du ihn gesehen, A Girl Walks Home Alone at Night.
Ah.
Hast du den gesehen?
Nein.
Es ist ein feministischer Vampirfilm von Anna Lily Amipour, der in einer fiktiven iranischen Stadt spielt. Es ist ein sehr kunstvoller Film. Es ist ein richtig, richtig cooler Film.
Okay.
Es geht um eine quasi eine Frau. Da ist alles zu viel Spoiler. Guckt euch diesen Film an, falls ihr nicht kennt. A Girl Walks Home Alone at Night.
Gut.
Vampirfilm. Achso, bei The Thing.
The Thing war mir Honorable Mention.
Gut, ich mach's kurz. Der weiße Hai.
Ja.
Natürlich. Weil einfach, muss man nicht erklären. Ja, sehr schwierig. Also, meine Top-5-Liste, sage ich gleich, ist auch das, was ich jetzt gerade gruselig fand, weil ich es auch letzter Zeit wieder gesehen habe oder weil ich mich an Grusel erinnere. Es ändert sich, diese Liste ändert sich ständig, die ist in Bewegung. Ich fand wirklich gruselig, ich habe es nicht in die Liste aufgenommen, weil es eigentlich, jetzt wenn man es sich nochmal anschaut, einfach nicht gruselig ist. The Fearless Vampire Killers von Roman Polanski, Tanz der Vampire. Mhm. Mich echt in die Hosen geschissen als Kind vor diesem Film.
Lustig, ja.
Ja.
Also selbst den habe ich ja nicht mal in meiner Gruselfilmliste drin, weil ich so, obwohl es ein Vampir ist, Film ist, komisch.
Ja. Die Schlange im Regenbogen, ein Film von Wes Craven von 1988, wo es tatsächlich um Voodoo geht. Ich finde Voodoo gruseliger, als es sich jetzt anhört.
Mhm.
mit Bill Pullman in der Hauptrolle. Ich fand, es gibt diesen Film Cat People, den habe ich neulich im Original gesehen und den gibt es in einem Remake mit Nastassja Kinski. Ein Horror-Erotik-Film. Nicht besonders gruselig, aber fand ich als Kind gruselig. Mhm. Ich fand, ich habe damals Blair Witch im Kino gesehen und habe halt zu viel schon drüber gelesen, als dass ich es wirklich gruselig fand, weil man wusste auch schon, dass es nicht echtes Found-Footage-Material ist.
Das ist auch ein richtiges Genre, ne? Found-Footage, ja.
Oh, aber hallo. Ja. Aber dann, als es tatsächlich am Ende die Schlussszene kam, dachte ich wirklich, oh, um Himmels Willen. Und diese Schlussszene ist völlig harmlos. Da steht jemand in der Ecke, ist die Schlussszene. Aber der Vorlauf, den der Film betreibt, ist es wert nur für diese Schlussszene. Und ich dachte wirklich, um Himmels Willen, das ist ja schrecklich.
Ah, okay.
Ja, es ist ja schlimm, das ist ja fürchterlich. Warum ist es so gruselig, dachte ich.
Ja, interessant, ja.
It Follows hätte ich eigentlich, die Wahrheit ist, ich hätte ihn eher eingestuft, aber ich dachte, vielleicht gucken wir ihn und dann. Alien, ganz wichtiger Film. Alien, also gerade das Alien, was aus dem Bauch rausplatzt.
Ja, es.
Die Facehuggers, ganze Alien-Mythologie, die da begründet wird. Ja. Ich habe auch ein Alien-Spiel für die PS4, das kann ich eigentlich nicht spielen, weil es basiert darauf, dass du auf einer leeren Station rumläufst und dich jeden Moment das Alien angreifen kann. Du bist, glaube ich, Ripleys Tochter. Ist mir zu heftig. Entschuldigung, muss sagen, nee, das ist mir tatsächlich zu gruselig, liebe Programmierer von diesem Spiel. Ohne mich. Okay, so jetzt komme ich zu meinen Top 5.
Ja.
Und da habe ich auf Platz 5 The Conjuring.
Ja.
Weil es eben um dieses Ehepaar Warren auch geht. Die da in einem Haunted House ermitteln. Und ich mit der Biografie der Warrens zusammen, das vermischt sich halt so, einfach wirklich wahnsinnig Schiss habe, dass es wirklich irgendwo spuken könnte oder dass sich so Dämonen irgendwie da ein bisschen in unsere Welt geschlichen haben.
Ja, verstehe ich.
Okay.
Wollen wir hin und her wechseln?
Genau. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sage ich noch was zu The Conjuring. Wer Regie geführt hat, das ist James Wan. Und da sind Vera Farmiga und Patrick Wilson in den Hauptrollen, einfach als die Warrens, einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und auch Conjuring 2 ist sehr gut.
Ja.
Okay, dein Platz 5.
Pass auf, ich sag erstmal auch noch zwei Honorable Mentions, ganz kurz.
Ja, das stimmt, ja.
Ein Film, für den ich dankbar bin, weil er so ein bisschen das Vampirproblem für mich gelöst hat, weil es der erste irgendwie interessante und auch coole und auch witzige und saftige Film gewesen ist, den ich in dem Genre gesehen habe, den ich auch mit mehreren Leuten zusammen gesehen habe, was ich eigentlich nie gemacht habe, aber Horrorfilm gemeinsam gucken hat irgendwie eine ganz heilsame Wirkung im Sinne von Angst haben. Lost Boys, erinnerst du dich noch den Vampirfilm?
Fand ich super.
Ach, ein toller Film. Toller super Film. Musik auch, Kiefer Sutherland als Vampir. Was will man mehr?
Catherine Bigelow.
Stimmt. Stimmt.
Aber wenn Catherine ich mich nicht irre,
Guck nach.
Ja, ich guck nach, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Jetzt habe ich so laut stimmt gerufen, jetzt guck lieber nicht nach, sonst stimmt's nicht.
Nee, stimmt nicht. Joel Schumacher. Joel Schumacher, tut mir leid, Catherine Bigelow ist, glaube ich, Before Dawn.
Siehst du.
Warte, guck, red weiter, ich gucke nach. Na gut,
pass auf, jetzt Honorable Mention, ich will, dass du das hörst, Bernie, ist noch nicht mal ein Film, aber ist in meinem Kopf ist es natürlich ein Film geworden. Ich habe lange überlegt, ob ich damals diesen Schritt gehe und in dieses Genre Horror noch einmal betrete, aber für die drei Fragezeichen habe ich es getan. Die drei Fragezeichen, das Gespensterschloss. Den ich wirklich damals auch ein bisschen gruselig fand, aber Justus Jonas immer wieder dankbar sein werde für seine rationale Herangehensweise. Kollegen, wovor hatten wir eigentlich wirklich Angst? Den Umgang mit Horror. So, aber jetzt mein Platz 5 ist auch Polanski, aber Rosemary's Baby.
Ja, das ist tatsächlich mein Platz 2. Ich komme dann dazu, wenn es soweit ist.
Ich lese auch diese Liste und denke auch, er liegt eigentlich zu weit unten. Aber ich tue mich schwer immerhin mit dem Rating bei Grusel. Ich habe ihn einfach in den Top 5 und habe ihn auf Platz
2. Sprechen wir drüber, wenn wir bei Platz 2 sind, oder?
Machen wir, gerne.
Okay. Ich hätte gerne, muss dazu sagen, einen Dracula-Film mit aufgenommen, weil ich Dracula einfach und Vampire einfach immer wahnsinnig gruselig fand. Und dieser Dracula-Film, den ich meine, ich komme gar nicht drauf, wie der heißt. Das war keiner mit Christopher Lee, der war eigentlich ein Fernsehfilm. Und wenn ich den jetzt nochmal sehe, ist der relativ lahm und vor allem auch so ein bisschen fernsehmäßig. Und ich finde ihn vielleicht noch im Laufe hier dieser Sendung. und hätte eigentlich dann aber stattdessen gerne Nosferatu reingenommen, weil es einfach einen sehr guten Film finde. Aber da muss ich sagen, dass ich den damals nicht besonders gruselig finde, weil die sind schwarz-weiß und bla bla bla.
Lustig, ich kenne nur ein Foto daraus und fand das schon
ja
gruselig, aber ja.
Und dann habe ich überlegt, ob ich den Kinski-Dracula mit reinnehme, den ich als Kind nämlich wirklich auch wahnsinnig gruselig fand. Mhm. Aber jetzt, wenn ich ihn sehe, sehe ich immer nur Klaus Kinski, der auch an sich gruselig ist. Und jetzt kann ich es auch nicht mehr so gruselig finden. Aber deshalb habe ich quasi alle Vampirfilme aus meinen Top 5 verbannt. Ist
Kinski nicht für einen Vampir zu heißblütig?
Kennst du den Nosferatu
mit Kinski? Nein, habe ich nicht
gesehen. Macht das schon sehr gut eigentlich.
Ah, okay.
Jetzt habe ich mich doch für was anderes entschieden, und nämlich einen modernen Horrorfilm, The Ring.
The Ring, okay.
Und zwar nicht das japanische Original, sondern das amerikanische Remake. Und das ist einfach nur ein wahnsinnig guter Horrorfilm von einem guten Regisseur, von Gore Verbinski.
Ist auch Found Footage, ne?
Nee.
Nein, ah, schade.
Nee, The Ring ist quasi, du
guckst. Ist das nicht diese Videokassette?
Ja, aber das Video, das ist vielleicht Found Footage, was auf der Videokassette
drauf. Aber das habe ich nur gehört, dass das im japanischen Original irgendwie gefundener ist. Ja. Weil auch irgendwann, weil man mehr das Gefühl hat, dass man das Video sozusagen mit diesem Mädchen zum ersten Mal sieht.
Du hast halt auch, du denkst wirklich am Ende des Films, gut, wenn ich jetzt das Video geguckt habe, dann geht es mir auch an den Kragen. Ah. Und als ich den Film das erste Mal gesehen habe, in meiner WG, ist der Mitbewohner hat sich aus dem Zimmer geschlichen und hat gesagt, er muss aufs Klo und hat dann, du kriegst ja nach diesem Film immer einen Anruf und dann hörst du, wie viele Tage du noch zu leben hast, also 7.
Oh Gott.
Und dann hat er mich vom anderen Telefon, von seinem Handy aus angerufen.
Das ist gemein.
Hast du und das allein, ich hatte sehr viel Angst, ja. Naomi Watts macht es ganz großartig in diesem Film.
Okay.
Gore Verbinski hat dann auch, ich weiß nicht, ob du seinen Film kennst, Gore Verbinski hat zum Beispiel Fluch der Karibik gemacht, ein Teil. Mhm. Ich dachte eigentlich auch immer, er hätte Dings gemacht, The Fountain, aber das hat er nicht gemacht. Er hat auch Rango gemacht. Rango ist ein fantastischer Film.
Ich hab nicht gesehen.
Kennst du es, ein Chamäleon?
Ach so, der ist es wirklich, ich wollte gerade sagen. Ist das nicht
der
so
Western mit einem Chamäleon,
Animationsfilm. Ach, das ist der wirklich, ja, okay. Genau. Ja, ja. Gut, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich.
Okay, das war mein Platz 4.
Mein Platz 4 ist tatsächlich Stranger Things. Gilt das? Ist eine Serie.
Ja, auf jeden Fall gilt das.
Ja.
Ja.
Hätte ich gar nicht. Das war sozusagen, also nachdem ich Jahrzehnte keinen Grusel gesehen habe, das stimmt auch, ich denke das immer. Nee, mal wieder sich an Grusel, atmosphärisch und gut, ich weiß, du hast nur die erste Staffel gesehen, aber ich kann das auch durchaus auf die erste Staffel beziehen. So, ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das. Also ich habe mal wieder, oh Gott, ich rede nur noch in Halbsätzen, aber ich habe da mal wieder festgestellt, dass Grusel mehr kann als Angst machen.
Hm. Fandest du das, aber fandest du es wirklich gruselig?
Nein, weil darum geht's so sehr.
Ja, aber eigentlich geht es doch ein bisschen um diese Liste drum.
Aber eigentlich, ja, das stimmt. Doch, die Demogorgons fand ich schon gruselig. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr gruseln sollen. Aber, ja, stimmt.
Es ist ja auch ein bisschen für Jugendliche auch gemacht. Ne? Ist ja, die sollen ja sich nicht zu sehr in die Hosen machen. Auf Platz 3, und die ersten drei Plätze sind bei mir völlig austauschbar, ist bei mir The Exorcist, William Friedkins Film. Übrigens, der Nosferatu von Kinski ist natürlich von Werner Herzog, das muss ich noch erwähnen. Hast du The Exorcist jemals gesehen?
Ist mein Platz 2.
Mhm. Ja, dann lass uns trotzdem jetzt über den Exorzisten reden. Ja. Wann hast du ihn gesehen?
Als der Film nochmal als Remake aus irgendwelchen Gründen ins Kino kam. Das müsste so gewesen sein, weiß ich nicht, 98, 99?
Kann sein, ja.
Ja.
Ja, es gab da auch, es gibt verschiedene Cuts von diesem Film auch.
Ja.
Director's Cuts etc. William Friedkins, weiß gar nicht, ob sein Regiedebüt war, aber auf jeden Fall von 1973.
Ja. Irgendwie, das hat auch was, diese vielleicht, weil das unsere Kindheit ist, die 70er Jahre, dass mich so 70er Jahre irgendwie, das hat mir auch an dem Halloween-Film gefallen. Ich habe übrigens auf Amazon Prime geguckt, da war er nur auf Deutsch drin. Selbst das hat mir in diesem Zusammenhang gut gefallen, weil mich das so zurückgeholt hat in die Zeit, wo man vielleicht noch als mehr Angst hatte. Ja, 70er Jahre.
Riesenskandal, der Film, auch ganz viele Ohnmachtsanfälle und angeblich wollte man auch verhindern, dass quasi Linda Blair den Golden Globe gewinnt oder den Oscar erhielt oder so. Also es gab auf jeden Fall mächtig Gegenwind gegen diesen Film. Auch da ist mir aufgefallen, dass was ich sehr gruselig finde, die historische Dimension. Die sind doch am Anfang irgendwie so im Irak in so einer Ausgrabungsstätte. Genau. und dass dieses Böse einfach nicht festzulegen ist auf diese Nachbarschaft und auf diese Reagan halt, die Linda Blair, die sie ja wirklich unglaublich gut spielt, sondern dass es quasi ein allgegenwärtiges Böses ist.
Was schon immer da war.
Ja, genau.
Ähnlich wie mit unserer Dracula-Geschichte, ja.
Und dass die Kirche auch dem nicht wirklich Herr wird.
auch das noch.
Ja, das ist natürlich für mich als Katholik oder damals noch Katholik, ja, nochmal doppelt beunruhigend.
Voll, ich bin bei dir.
Es gibt ja auch so eine Szene in Bryn Mawr Salem, wo der menschliche Kollege vom Obervampir sagt, okay, jetzt hier schmeißen wir dein Kreuz weg und dann guckt er mal, ist dein Glaube wirklich stärker als der von meinem Meister? Und der Priester so, und der Vampir geht so hin, nimmt ihn das Kreuz aus der Hand, schmeißt es zu Boden und haut den weg. Also it's no match. Mhm. Und sowas beunruhigte mich sehr, wenn quasi die Machtlosigkeit, wenn man einfach weiß, okay, das Böse wird letztlich gewinnen. Und wenn es jetzt nicht gewinnt in dem Film, dann gibt es immer noch eine Ausgrabungsstätte irgendwo im Nordirak, wo man noch so ein, wo es weitergeht irgendwie.
Ja.
Wenn man aus Versehen was ausgräbt.
Ich kann dir in deiner Angst folgen.
Okay. Das war mein Platz 3. Was ist dein Platz 3?
Da habe ich jetzt als Neukunde sozusagen Halloween gesetzt.
Okay, gut. Ja. Haben wir ja besprochen.
Allerdings wirklich in dieser Liste gar nicht danach gegangen, weil du das gerade auch sagtest, was ich am scariesten fand, sondern ich habe einfach 5 Gruselfilme genommen und habe den besten Film irgendwie ausgewählt.
Ah, okay. Gut. Dann sind wir jetzt bei meinem Platz 2, was dein Platz 5 war, Rosemary's Baby.
Ja.
Was ja schon ein sehr gruseliger Film ist. Weil, ich meine, der Film definiert dieses Gefühl, was du vorher gesagt hast, die spielen ein anderes Spiel.
Ja. Ja, sie spielen ein anderes Spiel und naja, also es ist so auch das es ist irrsinnig gruselig und auch da sowas, naja, der Teufel selber, also sowas Altes wird bemüht, so etwas, was mit Geschichte und Tradition, und es kommt aber so modern daher. Das ist auch immer komisch, auch wenn das so vermischt wird. Ist auch im Midsommar übrigens ein toller Moment. Da kommt sie irgendwann rein, sagt, die Kinder gucken drüben. Ich weiß es nicht mehr, irgendein Kinderfilm, irgendein Walt Disney-Film. Wenn so dieses ganze helle Welt, irgendwas, was nichts mit Angst zu tun hat, vermischt wird mit was Gruseligem. Und auch da sind die so mitten in New York.
Mietshaus,
umgeben Nachbarn. Vom Leben. So.
Absolut, genau. Ja. Und trotzdem gibt es keinen Ausweg aus der Situation für Mia Farrow. Und
der Grusel kommt nicht von außen, der Grusel kommt von innen.
Hm. Der Feind im eigenen Bett.
Der Feind, ja.
Mia Farrow, finde ich, ist übrigens in dem Film sowas von eine Stilikone, die kurzen Haare dann, ihr Outfit, ihre blasse Haut, irgendwie alles, also die sieht wirklich unglaublich stylisch aus, muss man sagen.
Ja, alles ist schön, herrlich, jung, abgesehen davon, dass sie gerade dem Teufel gebührt.
Ja. Ist auch ein Polanski-Film,
ja,
der natürlich, man muss natürlich sagen, von wann ist jetzt nochmal, von wann ist Rosemary's Baby? Von 1968. Ja. Wann waren denn die Sharon Tate-Morde? Die waren vorher, ne? Also, Polanski ist ja eine sehr umstrittene Figur mittlerweile auch.
Man fühlt sich schon fast komisch, eine Schauspielerin dafür zu loben, wie schick und gut aussehend sie ist in einem Polanski-Film, ja.
Naja, gut.
Ja.
Die Tate-Morde waren 1969. Also, irgendwie auch faszinierend, wie sehr sich, also wie sehr der Real-Life-Horror Polanski auch eingeholt hat. Ne?
Ja.
Wo waren wir? Wir waren bei meinem Platz 2. Dein Platz 2 ist?
Der Exorzist.
Achso, stimmt, okay. Dann kommen wir jetzt zum Platz 1. Mein Platz 1 ist Don't Look Now oder auch Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Ach, das ist so ein guter Film. Der heißt Don't Look Now im Englischen.
Ja. Nicolas Roeg hat Regie geführt, Julie Christie und Donald Sutherland spielen die unglaublich guten Figuren in dem Film.
Und die schönste Liebesszene, die ich kenne übrigens auch. Habe ich auch, glaube ich, schon mal im Brennerpass gesagt, ja. Ein toller Film.
Ja, auch kann ich nicht mehr so richtig gucken, weil tatsächlich auch die Präambel ist von diesem Film, dass deren Tochter stirbt und die in Bewältigung dieser Trauer auch und auch auch ihre Beziehung auch irgendwie bearbeiten müssen, nach Venedig fliegen, wo er Restaurateur ist, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Ja, genau.
Restaurator, ja.
Und ja, da passieren mysteriöse Dinge und es ist einer der größten, also einer der heftigsten visuellen Plot-Twists aller Zeiten, würde ich sagen. Mhm. Was ist dein Platz 1?
Mein Platz 1 ist, wo ich dann vielleicht doch den Film genommen habe, wo ich mich vielleicht dann noch am meisten gegruselt habe, weil er mich so kalt erwischt hat und weil ich ihn eigentlich gar nicht gucken wollte und weil er dann, ich weiß gar nicht, ob es letztendlich so ein guter Film ist. Das ist eigentlich nicht, glaube ich.
Das spielt gar keine Rolle, glaube ich, in dem Fall.
Shining.
Das Shining ist ein Kubricks Shining.
Ja.
Das ist ein guter Film.
Naja. Ja.
Warum denkst du, dass es kein guter Film sein
könnte? Weiß ich nicht. In meiner Erinnerung kommt er mir dann so, er kommt mir, ich, atmosphärisch fühle ich ihn sofort wieder. Ach nee, keine Ahnung, ich kann mich an keine Handlung erinnern in dem Sinne oder ich weiß gar nicht mehr. Er kommt mir so ein bisschen all over the place, aber das ist auch Quatsch. Ich erinnere mich an wahnsinnig viele einzelne Bilder natürlich. Ja.
Ich fand das Buch damals gut.
Okay.
Steven Spielberg fand die Verfilmung von Kubrick kacke.
Aha.
Und ich fand, dass der Film was anderes war als das Buch. Okay. Und ich habe das als damals schon.
Steven Spielberg fand es kacke oder Stephen King fand es kacke?
Stephen King, okay. Habe ich Spielberg gesagt.
Okay. Ja, Spielberg, was auch interessant gewesen wäre. Ja, nee,
Stephen King fand die Verfilmung Stephen scheiße. Stephen King
hat es nicht gefallen.
Und ich weiß, dass ich damals schon wirklich dankbar war. Ich dachte, wow, das war ein gutes Stephen King Buch und das war ja wirklich ein guter Film und habe gesehen, es sind zwei verschiedene Entitäten irgendwie, Film und Buch, und habe mich gefreut, weil es doppelt einfach ist.
Ja, zwei gut. gute Sachen.
Zwei gute Sachen statt nur eins.
Die man gar nicht so sehr vergleichen musste, weil es so unterschiedlich ist.
Ja. Ich habe neulich Dr. Sleep gesehen, die Verfilmung der Fortsetzung mit Ewan McGregor und fand sie nur Mittel.
Mhm.
Ich glaube auch
Mittel finde ich per se immer eine gute Bewertung. Finde ich immer lustig vor allen Dingen.
Ich glaube, das auch hat nicht Mike, man korrigiere mich gerne, ich glaube, ich hätte auch Mike Flanagan von Haunting of Bly Manor hat da Regie geführt bei Dr. Okay. Sleep. Angeblich muss der Director's Cut wirklich super sein. Der andere war jetzt nur so Mittel. Okay. The Shining ist von 1980 und es gibt einen ganzen Film drüber, was in wofür Raum 237 steht, Hotelzimmer 237. Eine sehr lustige Dokumentation und auch die Ursache von vielen Theorien und Verschwörungstheorien, die man zu Stanley Kubrick hat.
Und es muss,
indem er darauf hindeutet, dass er die Mondlandung gefaked hat und was weiß ich und die Ureinwohner der. Also ja, man muss diesen Film, diese Doku, wenn man sie findet, Room 237, am besten mal anschauen.
Okay. Und in Ready Player One muss es einen Kurzfilm geben, innerhalb des Filmes, wo es nur um The Shining und die Zwillinge und all sowas geht. Hast du das gesehen?
Habe ich gesehen, aber kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern.
Okay.
Auch ein ganz amüsanter Film eigentlich.
Ja.
Und ein gutes Buch auch.
Ja, ich habe das Buch genug gelesen, ja.
Ja. Okay, und es gibt auch von Ghost, du weißt ja, eine dieser Lieblingsbands in diesem Haus.
Ach so, ja,
gibt's
ich dachte, du wärst gerade beim Film mit Patrick Swayze. Nein.
Ja? Da gibt es auch so ein Videokapitel, so ein Video, was sie gedreht haben, in dem sie auch Shining persiflieren.
Hm.
Sehr lustig ist.
Okay.
Ja, da fährt der Kardinal mit dem Dreirad durch das Antichrist, die Unholy Clergy, also das Anti, wie sagt man, der Anti-Vatikan.
Okay.
Wenn man so will. Okay.
So.
Damit sind wir am Ende angekommen, Rüdiger.
Mhm.
Satte 1 Stunde 42 Minuten zum Thema Grusel.
Gruselig lang,
ja. Wie fühlst du dich jetzt?
Ganz gut. Ich mag es immer ganz gerne, wenn wir beide den gleichen Film gesehen haben oder gleiche Filme gesehen haben.
Ja.
Dann kann man immer ganz gut drüber reden.
Ich auch.
Um das mal so zu sagen.
Wollen wir den Podcast mit einem Cheap Scare-Effekt abschließen?
Ich wollte dich darum bitten.
Und tschüss. Das war super scary, oder?